Moin André.
Ja, moin Micha.
Willkommen, liebe Hörer. Willkommen zur jetzt Folge Nummer 1 unseres Kurvenschubser-Podcasts. Ist schon ein bisschen her, dass wir die Nullnummer veröffentlicht haben und jetzt nach weiteren technischen Problemen sitzen wir jetzt wieder hier und ja, wollten Folge 1 aufnehmen. In der Nullnummer haben wir ja schon erklärt, was wir vorhaben. Das ist ein Ökonomie-Podcast, nicht nur für Ökonomen, sondern für alle Interessierten. Und wie genau die einzelnen Folgen dann aussehen, müssen wir mal schauen. Wir haben uns für heute nur ein paar kleine Themen vorgenommen. Und wir können auch direkt einsteigen, denke ich.
Na klar, gerne.
Also zunächst einmal zu Aktuellem. Ich war bei zwei verschiedenen Vorträgen. Das Ende eines jeden Kalenderjahres hier an der Uni Kiel ist immer so die Zeit, in der es den einen oder anderen interessanten Vortrag gibt. Und wovon ich dir jetzt noch nicht erzählt hatte, war, dass Ende November die Night of the Profs hier stattfand.
Ah, das hatte ich auch mal mitgemacht vor Ort, ja.
Ja, das ist immer ganz, ich habe jetzt erfahren, das war das 12. Mal. Also die haben die 2006 das erste Mal ins Leben gerufen, und zwar auf Initiative von Studenten, die gegen die Lehrbedingungen und die Zustände hier an der Uni protestieren wollten, und haben scheinbar angeregt, dass zumindest ein Teil der Professorenschaft dann mal in öffentlichen Vorträgen so erzählt, was sie denn so machen. Und dann gibt es für die Night of the Prof in einem bestimmten Jahr immer so ein Überthema. Das war dieses Jahr Wahrheiten, Werte, Widerstand. Wahrheit und dann EN in Klammern, also Wahrheit, Wahrheiten, Werte, Widerstand. Die sind natürlich immer ein bisschen schwammig gefasst, und manche geben sich dann viel Mühe, die Titel ihrer Präsentationen irgendwie darauf abzustimmen, andere so gar nicht. Also, aber gut, viele von den Vorträgen sind immer sehr, sehr interessant. Ich geh da sehr gerne hin und schaue mir da mal ein paar an. Ein Vortrag war mir dabei aufgefallen. Da wollte ich zumindest kurz mal was zu sagen. Und zwar hat Professor Christoph Trebesch einen Vortrag gehalten. Der ist recht neu hier. Der hat
Ist relativ prominent, also der Name sagt mir was, ne? Das
ursprünglich LMU München, glaube ich.
ja.
Und der ist jetzt hier am IFW, also am Institut für Weltwirtschaft, und hat und an der Uni Kiel eben auch. Und ist im Bereich globale Makroökonomie und Global Governance tätig. Ja, und der hat einen Vortrag gehalten. Also diese Vorträge sind dann immer nur 45 Minuten lang, und dann gibt es eine 15-minütige Pause, in der man dann den Hörsaal wechseln kann und sich ein neues Flens besorgen kann.
Ja,
Und
Flens, das ist
ja,
in Kiel.
das ist Holsten ist hier ja nicht mehr, und Flens ist da das Übliche. Das ist mittlerweile, das hat sich durchgesetzt, dass wenn der Professor oder wenn der Vortragende gerade ja die Begrüßung gesprochen hat oder eine kurze Pause macht, dass dann alle einmal ihre Flensflaschen öffnen, und führt jedes Mal wieder zur Erheiterung des Publikums. Und ja, genau. Und also sind alles 45-minütige Vorträge, und der von Christoph Trebesch war ganz, ganz interessant, und der Titel davon war Populisten an der Macht. Was sind die Konsequenzen? Und er hat also zunächst einmal hat er natürlich definiert, was Populisten sind oder was sie darunter verstehen, und hat Beispiele genannt, also die er üblicherweise angeführt hat. Das waren so Leute wie Erdogan, das war Hugo Chavez in Venezuela, beziehungsweise jetzt Maduro. Wie heißt der, Orban in Ungarn. Kaczynski,
Polen, ja.
Polen, genau, solche Leute. Und also im Wesentlichen Politiker, die ja, die ist mit Schuldzuweisungen an Minderheiten versuchen. Und diese Minderheit kann aber auch die Elite sein, also die politische Elite. Das können die Medien sein, ja. Ne, das können Industrielle sein.
Oder auch eine imaginäre
sein.
Gruppe. Ne? Also wenn du sagst, ja. Elite, das ist ja auch keine Gruppe, die man sich jetzt direkt gesellschaftlich abgrenzen kann. Klar, man kann versuchen, Übereinkommen das irgendwie zu definieren. Im Endeffekt ist ja dann doch irgendwie eine imaginäre Gruppe gemeint, die sozusagen den vernünftigen Leuten das Leben schwer macht. Ne? Ja. Das sind ja auch oft eher, naja, konstruierte Feindbilder, die da entstehen.
Ja, absolut, genau. Und das grundlegende Problem solcher Populisten ist natürlich, dass wenn sie die politische Elite dazuzählen, also wenn sie während des Wahlkampfes, während ihres Aufstiegs sich regelmäßig von der politischen Elite abgrenzen, dann gehören sie irgendwann dazu, wenn sie denn politisch erfolgreich sind. Ne? Also vor allem also Donald Trump hat er natürlich auch genannt, der fehlte jetzt eben noch in meiner Liste.
Ja. Hätte man auch gleich dran denken können, da war ich auch gerade nicht.
Ja, ja, genau. Also ich meine, der versucht offensichtlich, sich von der politischen Elite abzugrenzen, wenn man mal schaut, wer sich zum Beispiel über Hillary Clinton oder auch Bill Clinton geäußert hat. Aber genauso versucht er es mit den Medien. Nur sein Problem ist natürlich, dass er zunächst wohl ziemlich wohlhabend ist, also er ohnehin schon ja als sowas wie ein Teil der Elite angesehen werden kann. Auch als er noch nicht US-Präsident war und jetzt, wo er im Weißen Haus sitzt, hat er natürlich ein Problem damit zu erklären, dass er nicht selber Teil dieser Elite ist. Ne? Und
das macht ihn ja, denke ich, auch zum Stück weit so gefährlich, weil er dadurch natürlich auch gezwungen ist, seine Rhetorik immer extremer zu wählen, um eben von dem offensichtlichen Tatbestand, dass er Teil der Elite ist, abzulenken.
Ja, genau. Und er muss sich, wenn er sich gegen die politische Elite nicht mehr wenden kann, ja, dann muss er sich zwangsläufig mit vielleicht auch der Judikative oder eben den Medien auseinandersetzen. Ne? Und was ich eben ganz interessant fand, war, also dieser Vortrag, also bei der Night of the Profs, das ist eben eine öffentliche Veranstaltung, da kann jeder hingehen, das ist nicht nur für Studenten oder Uni-Angehörige. Ja, die sind natürlich immer recht populärwissenschaftlich und sollen ziemlich zugänglich sein. Das hat er in seinem Vortrag auch durchaus gut gemacht, wie ich fand. Also das, was er angeführt hat, das war alles ziemlich deskriptiv. Also ich habe unterm Strich gar nicht mal so genau verstanden. Also er leitete ein mit dem Hinweis, dass die meisten im Publikum sich wahrscheinlich fragen, warum Populisten für einen Ökonomen überhaupt relevant sind. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe jetzt letztendlich nicht so wirklich verstanden, warum das eine ökonomische Fragestellung ist. Also es gibt so ein paar ökonomische Aspekte, die man betrachten kann. Mhm. Ja, so gesehen verstehe ich das schon, aber es ist jetzt kein originäres ökonomisches Thema oder so, würde ich behaupten. Na, aber er hat hat es aber ganz gut beschrieben, ne? und seine Punkte waren im Wesentlichen, dass Populisten, wenn sie dann einmal an der Macht sind, erstaunlich erfolgreich sind aus wirtschaftlicher Sicht, zumindest gemessen an den Entwicklungen der Finanzmärkte und des Wachstums, also zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt. Die Probleme, die damit einhergehen, sind eher politischer Natur, wie zum Beispiel der Kampf gegen die Medien oder sogar den Rechtsstaat.
Ja, und, was natürlich mittel- bis langfristig auch wirtschaftliche Implikationen hat. Ne? Da würde ich vielleicht eher so einen Gegensatz sehen zwischen kurz- und langfristig, dass natürlich gerade solche Politiker die Tendenz haben, eben vor allem kurzfristig Wachstum zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, was ja gerade Trump immer wieder betont,
genau.
Durch Ausgabenprogramme oder durch Steuersenkung oder durch eine Kombination aus beiden. Was aber eine Politik ist, die zwar kurzfristig durchaus einen gewünschten Effekt erzielen kann, aber langfristig über erhöhte Schulden, über sinkendes Vertrauen in den Rechtsstaat durchaus auch einen Wirtschaftsstandort ruinieren kann.
Ja, genau, absolut. Und ich meine, das hätte er auch gesagt, also dass es eher ein kurzfristiges Phänomen ist. Ja, also das ist also in vielen Ländern, wenn er in den USA, wo ein Präsident maximal 8 Jahre dienen kann, oder ich glaube in Frankreich sind es glaube ich 10 Jahre ist es der Präsident oder der Ministerpräsident. Na, es gibt ja oft so Deckel für so Amtszeiten und wirtschaftliche Entwicklungen. Die sind ja, lassen sich ja oft erst in der langen Frist wirklich beurteilen. Und ja. ich meine, dass er auch sagte, dass sie zumindest kurzfristig ökonomisch erfolgreich sind. Also kurzfristig kann man, glaube ich, dann ungefähr so verstehen, dass sie, dass die wirtschaftliche Entwicklung zumindest noch kein Hindernis darstellt, wenn es darum geht, einmal wiedergewählt zu werden. Ja, aber er sagte dann, glaube ich, auch, dass dieser ökonomische Erfolg eher einer aus Effizienzperspektive ist, also aus der Gleichheit, Gerechtigkeits, Verteilungsperspektive, nicht so sehr. Ja, also
ja, kommt so ein bisschen auf die Art des Populisten an. Ne? Also wenn ich dann so eher an die lateinamerikanischen Populisten denke, wie Chavez, Maduro.
Genau. Oder Bolivien, ne? Ich weiß nicht,
genau, wie die da hießen. Die kommen ja eher aus der sozialistischen Ecke. Und da wäre es dann ja eher der Verteidigungsaspekt, ne? Der ihren wirtschaftspolitischen Erfolg zumindest kurzfristig begründet.
Ja, genau. Ja, oder ich meine, also das Versprechen auf mehr Gleichheit oder Gerechtigkeit, ich meine, das kann natürlich auch einfach das sein, womit man Wahlkampf macht. Ob das dann tatsächlich die Konsequenz dieser Regierungszeit ist, ja, das ist dann nochmal, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber im Detail weiß ich jetzt auch nicht mehr, was er da genau zu gesagt hatte. Und seine Schlussfolgerung war so ein bisschen die, dass er sagte, ich bin mir nicht so sicher, dass er hatte so das Gefühl, dass viele Experten der Ansicht sind, dass so jemand wie Donald Trump doch unmöglich in 3 Jahren nochmal wiedergewählt werden kann, wenn er dann überhaupt noch Präsident ist. Mhm. Ja, so wie das erste Jahr jetzt verlaufen ist, wird das doch kaum möglich sein. Und da sagte er, er sei sich da eben nicht so sicher, ne, sondern ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt in Umfragen überhaupt schon irgendwie niedergeschlagen hat. Und er meinte, dass die Empirie zeigt das nicht. Also dass Populisten sind in der Vergangenheit durchaus gut darin gewesen, ihre Macht zu zementieren.
Auch denke ich gerade dadurch, dass sie es oft schaffen, das Land zu spalten. Ne? Ich meine, je mehr sie ihre Gegner gegen sich aufbringen, umso geschlossener agiert die eigene Anhängerschaft. Das ist ja auch eine gezielte Strategie, denke ich eben. Ne? Dass sie auch gezielt Gegnerschaft schürt, um gegenüber seinen Anhängern sich als Verfolgter darstellen zu können, ne? Um damit die eigenen Reihen noch stärker zu schließen.
Ja.
In der Konsequenz kann das natürlich wirklich irgendwann dazu führen, dass die Spaltung so intensiv wird, dass allein aus den daraus folgenden Konflikten er eben nicht mehr als Sieger hervorgehen kann. Aber solange das nicht der Fall ist, denke ich, besteht durchaus die Chance, dass er sich allein durch den Rückhalt seiner Anhängerschaft auch eine Wiederwahl sichert.
Ja, also ich wäre mir da auch nicht so sicher. Also ich rechne da grundsätzlich mal mit allem. Ne? Auch so Leute wie Erdogan oder so, der ist ja auch schon einige Jahre dabei. Ne? Und dann, ich glaube übrigens, ich meine, Herr Trebesch hatte in seinem Vortrag Putin nie namentlich genannt, aber der tauchte wohl in einer Liste auf, da war er mir jetzt nicht aufgefallen, aber die Leute, mit denen ich da war, die sagten, dass Putin da wohl noch mit in einer Liste stand. Mhm. Aber da hast du so ein bisschen so ein Definitionsproblem. Also ich glaube auch bei Erdogan, ne, das ist, also viele von denen, die werden ja groß, weil sie Advokaten der kleinen Leute sind, sozusagen. Mhm. Und sind vielleicht eine Zeit lang.
Man kann natürlich auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Ich meine, alle wachsen ja auch in ihren nationalen politischen Kulturen auf. Insofern kann man einen Putin nicht mit einem Trump vergleichen und Trump nicht mit einem Erdogan. Was die aber, denke ich, durchaus gemeinsam haben, ist der unbedingte Wille zur Macht und auch die Bereitschaft dafür, große gesellschaftliche Konflikte in Kauf zu nehmen. Ja. Oder diese sogar zu schüren und für sich auszunutzen.
Ich glaube, er hatte, ich glaube, in seiner Liste der Populisten, da waren fast keine aus Afrika dabei. Also ich meine, der aus Indien, bin ich mir gerade bei dem Namen nicht sicher, da komme ich jetzt nicht drauf. Den hatte er mit auf der Liste, aber ich dachte, ich hatte mich gefragt, ob so jemand wie Jacob Zuma zum Beispiel, ob der damit auftaucht, also Südafrika. War aber nicht, ne? Weil das sind oft so Leute, die irgendwie über Umwege, vielleicht irgendwie übers Militär hin zur Politik kommen und dann werden sie da langsam groß und dann fallen sie hier bei dieser Definition von Populisten da scheinbar so ein bisschen durchs Raster. Ja. Naja, aber ich habe mir mal, ich habe dann mal online gesucht, ob ich irgendwas zu der Arbeit finde und das, was er bei diesem Vortrag vorstellte, also Herr Trebesch, das war aktuelle Arbeit, zu der jetzt wohl noch nichts veröffentlicht worden ist, oder zumindest habe ich nichts gefunden. Aha. Aber ich habe vom letzten Jahr, von 2016, habe ich einen Artikel gefunden, der ganz interessant klang. Also was er sonst so gemacht hat, das war viel, wie sagt man, so Sovereign Debt und Finanzkrisen, ne? Dazu hat er geforscht. Und zu Populisten sonst nichts, außer einem Paper, das ich gefunden habe, wie gesagt von 2006. Das heißt Going to Extremes, Politics After Financial Crisis 1870 to 2014, ist erschienen im European Economic Review. Verlinke ich in den Shownotes, ist nicht Open Access, aber bei Sci-Hub findet man es, also für die Skrupellosen ist es nicht unmöglich.
Vorsicht. Können wir noch rausschneiden, mal gucken.
Ja, ja, genau, das habe ich, hab ich mal überflogen und das ist ganz interessant. Also die haben, wie gesagt, die haben sich den Zeitraum von 1870 bis 2014 angeschaut. Mhm. Das sind immerhin fast anderthalb Jahrhunderte. Und ich glaube, ausschließlich Europa steht jetzt im Titel nicht drin. Ja, okay, European Economic Review. Ja, ich meine, es war nur Europa. Und die sind darin zu dem Ergebnis gekommen, dass die extreme Rechte in Europa in der Vergangenheit, also in diesen 144 Jahren, von Finanzkrisen profitiert hat. Ja, also sie sind, wie ich gerade schon mal sagte, durch Schuldzuweisungen an Minderheiten und Ausländer ja, sind sie aufgefallen, dadurch sind sie groß geworden und populär geworden und haben infolge von Finanzkrisen, nicht infolge davon, aber also nach Finanzkrisen, haben sie durchschnittlich 30% mehr Stimmen erhalten. Während man bei anderen normalen.
Ist wirklich dezidiert Finanzkrisen gemeint. Also nicht Wirtschaftskrisen allgemein, sondern schon Krisen, die durch Verwerfungen auf den Finanzmärkten verursacht wurden.
Genau, weil sie schrieben dann noch, dass ein derartiger Effekt nicht aufgetreten ist bei normalen Rezessionen.
Okay.
Ja, sondern eben genau nur bei Finanzkrisen. So, wir hatten gerade einen kurzen technischen Aussetzer. Jetzt läuft es hoffentlich so weiter, reibungslos. Zum Vortrag von Herrn Trebesch hatten wir damit alles gesagt und können auch direkt zum nächsten Thema übergehen. Ich war noch beim anderen Vortrag und zwar ist es jedes Jahr so, dass einer von den fünf Wirtschaftsweisen hier an der Uni vorbeischaut und das Jahresgutachten vorstellt. Also die Wirtschaftsweisen bzw. der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Die bringen immer so ungefähr Mitte November, also einmal im Jahr, ein Jahresgutachten heraus und wie der Name schon sagt, beurteilen darin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und der Welt. Das Gutachten verlinken wir natürlich, das ist dieses Jahr am 8. November erschienen und trägt den Titel für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Ja, und die Dame, die das dieses Jahr vorgestellt hat, war Professor Isabel Schnabel von der Uni Bonn. Und die hat das auch ziemlich gut gemacht. Also dem Vortrag konnte man echt gut folgen. Ja, es war natürlich ein Abriss all der Dinge, die in diesem Gutachten drinstehen. Und das hat mehrere hundert Seiten. Also sie ist nirgendwo wirklich in die Tiefe gegangen, weil dazu natürlich die Zeit fehlt. Aber man konnte dem ziemlich gut folgen. Und sie hat auch erklärt, warum das so heißt, wie es heißt. Also für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik heißt es wohl, weil vor 4 Jahren, also als auch in direkt nach einer Bundestagswahl das Jahresgutachten erschienen ist, da hatten sie das gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik genannt und dachten, das sei jetzt wohl angebracht, das einmal umzudrehen. Wie zukunftsorientiert das wirklich ist, ist dann nochmal eine andere Sache.
Hatte man vielleicht schon den Erfolg der Jamaika-Verhandlungen antizipiert? Irrtümlicherweise. Es klingt ein bisschen so.
Ja, das ja, weiß ich nicht, ne? Also, ob eine große Koalition jetzt weniger zukunftsorientiert ist, oder meinst du, Jamaika hätte da mehr Zuspruch gebraucht?
Naja, es war in der Tat ja die Hoffnung vieler Ökonomen, ne, dass diesem neuen Bündnis sich die Möglichkeit ergibt, auch einen Kurswechsel in vielen Bereichen der Wirtschaftspolitik zu vollziehen. Vor allem natürlich dann durch die Regierungsbeteiligung der FDP. Das hat sich jetzt zerschlagen und sieht ja zumindest bei den gegenwärtigen Forderungen der SPD nicht so aus, als würde sich die Wirtschaftspolitik in eine Richtung verändern, die den Wirtschaftsweisen gelegen kommt.
Wobei ich habe dann mal reingeschaut in dieses Gutachten, ne? Das ist halt ewig lang. Also ich habe das in der Vergangenheit nie gemacht. Ich bin halt immer gerne zu diesen Vorträgen gegangen. Also als ich selber noch Student war, da war Bernd Rürup mehrere Jahre hier, hat das vorgestellt, und jetzt in den letzten Jahren war es Christoph Schmidt, der jetzt Vorsitzender ist. Lars Feld war einmal da, der ist auch noch dabei. Und Claudia Buch war auch einmal da, die ist jetzt keine Wirtschaftsweise mehr. Und das ist ja auch immer ganz interessant, aber ich habe nie selber in dieses Gutachten reingeschaut oder mich näher damit befasst, was überhaupt die Aufgabe dieser Wirtschaftsweisen ist. Jetzt habe ich mir das mal angeschaut. Ja, und also wie gesagt, die Webseite von denen und auch das Jahresgutachten, so, das verlinken wir alle. Und auf der Webseite sind eben die Aufgaben dieser 5 Wirtschaftsweisen beschrieben. Also die gibt es seit 1963. Und im Wesentlichen sind die eben genau dazu da, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu beurteilen. Also auch mögliche Fehlentwicklungen. Und die Aufgaben, so wie sie dort auf der Webseite definiert sind, die klingen alle sehr stark nach einer positiven Analyse. Na, und wenn man das Gutachten durchliest, ich habe jetzt nur kurze Teile gelesen.
Meint jetzt positiv im Sinne von nicht normativ oder optimistisch?
Nee, im Sinne von nicht normativ. Ne? Also im Sinne einer reinen Begutachtung der Entwicklung ohne Bewertung und ohne Handlungsempfehlung. Und da steckt eben auch in diesen Aufgaben so drin. Also normativ ist da fast gar nichts. Es gibt sogar noch den Hinweis, dass sie keine Empfehlungen bestimmter wirtschafts- bzw. sozialpolitischer Maßnahmen machen sollen. Ne, also es steht in den Aufgaben zwar drin, dass auf mögliche Fehlentwicklungen hingewiesen werden soll und damit einhergehend Maßnahmen vorgeschlagen werden sollen, um diese abzuwenden, ja, so mehr oder weniger schwammig. Aber in einem anderen Punkt oder demselben, da steht auf jeden Fall, da steht dann nochmal explizit, dass eben keine Empfehlungen bestimmter Maßnahmen gemacht werden sollen. Ne? Also
eher eine allgemeine Ausrichtung, nicht um den Vorschlag konkreter Reformen in einzelnen Politikbereichen.
Ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch keine bestimmten Vorschläge von Maßnahmen gefunden. Aber das Erste, was ich so alles gelesen hatte, enthielt doch die ein oder andere normative Aussage, wie ich fand. Ne? Und deswegen hatte ich überhaupt mal in diese Aufgaben reingeschaut. Und habe mir dann, ich dachte, wenn wir in einem Podcast darüber sprechen, dann gucke ich mir an, was da so zu Digitalisierung und Internet und Neuland und Netzneutralität und so steht, wenn überhaupt. Und da gibt es im ersten Kapitel, Römisch 4, den Unterabschnitt, der nennt sich Digitalisierung als Chance. Und das habe ich mir mal durchgelesen. Also da werden Da werden erstmal drei Aufgaben der Bundesregierung benannt. Und das eine ist, oder die erste Aufgabe ist, Voraussetzungen schaffen für deutlich gesteigerte Vernetzung. Ja, gut. Das zweite ist Datensicherheit und Datenschutz. Mhm. Das überrascht auch nicht. Und das dritte, völlig neue Kompetenzen der Arbeitnehmer. Ne? Technologische Entwicklung grundsätzlich geht natürlich damit einher, dass an die Industrie als solche, die Wirtschaft als solche und somit eben auch die Arbeitnehmer andere Anforderungen gestellt werden. Ja, und das ist bei der Digitalisierung genauso wie bei anderen technologischen Entwicklungen auch möglicherweise stärker, könnte man vielleicht.
Wird denn die Begrifflichkeit näher definiert? Ich meine, Digitalisierung ist ja nur ein weites Feld, also im Grunde ein Begriff, der als Klammer sehr viele verschiedene technologische Entwicklungen umfassen kann. Und je nach Publikation ist ja die konkrete Definition, wenn eine gegeben wird, durchaus unterschiedlich.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Das war sowieso das, was mir aufgefallen ist. Also als ich dieses Jahresgutachten gelesen habe, das ist natürlich, also das deckt so viele Felder ab. Digitalisierung ist jetzt ein kleines Feld. Die haben sich wohl vor zwei Jahren damit intensiver befasst, aber dieses Jahr eben nicht. Mhm. Da ging es, glaube ich, mehr um Geldpolitik und die EZB. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal genauer beschrieben worden wäre, was mit Digitalisierung gemeint ist. Also insgesamt ist das recht schwammig, ne? Und das meiste ist so eine Art Meta-Analyse, also zumindest in dem Sinne, dass die positive Analyse möglicherweise sogar ausschließlich auf fremden Studien beruht. Also ich weiß nicht, ob die Es gibt ja einen wissenschaftlichen Stab, der an diesem Gutachten arbeitet. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich eigene Studien durchführen oder bestehende Studien zusammentragen. Wohl in erster Linie Letzteres.
Gehe ich auch von aus, ja.
Ja, wenn man das dann liest, also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass es möglicherweise auch gar nicht zu deren Aufgaben gehört, überhaupt konkret zu werden. Ja, also zumindest bei Handlungsempfehlungen. Und das war so ein Gefühl, das ich die ganze Zeit beim Lesen hatte, auch wenn diese drei Aufgaben der Bundesregierung hier definiert werden. Ja, also dass Voraussetzungen schaffen für eine stärkere Vernetzung, Datensicherheit, Datenschutz und die Arbeitsmarkttechnischen Dinge. Ja, das sind alles Dinge, die kann man erstmal festhalten als Aufgaben, die liegen mehr oder weniger auf der Hand. Interessant wird es ja eher dann, wenn zwischen dem einen oder dem anderen ein Zielkonflikt besteht.
Ja, klar. Ja,
und ich habe dann es gibt im Wesentlichen zwei Unterabschnitte in diesem einen Abschnitt zur Digitalisierung. Und der erste, für einen innovationsoffenen Ordnungsrahmen. Da wird angeführt, dass sie vor 2 Jahren, also beim Gutachten von 2015, beschrieben haben, dass es in Deutschland Defizite beim Ausbau der Breitbandtechnologie gibt.
Ja, ja.
Wenn man sich da ein bisschen mit befasst, ich bin beileibe kein Experte auf dem Gebiet, ne, aber auch zu all diesen Themen gibt es ja diverse interessante Podcasts Das ist das, was man ständig hört. Und ich habe da jetzt auch keine wirklichen Zweifel dran. Was hier in diesem Jahresgutachten drin steht, ist, dass die Ausgaben für die IKT, also die Informations- und Kommunikationstechnologie, die ist in der BRD seit Mitte der 2000er Jahre, also so ungefähr die letzten 12 Jahre, relativ zum Bruttoinlandsprodukt konstant geblieben. Mhm. Also über 12 Jahre. Ne, wurden die Ausgaben nicht gesteigert. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, dass wir hatten ein bisschen Wirtschaftswachstum oder zumindest mehr als erwartet infolge der Finanzkrise.
Ja. Ne? Aber es fand eben keine Neuverteilung sozusagen der Investitionen statt. Das wäre die Implikation. Nee.
Genau, kann man, kann man da nicht ablesen, ne? Und insgesamt liegt Deutschland da so mit dem europäischen Mittelfeld. Und
was den Anteil am BIP anbelangt oder absolut?
Was die also zusammengefasst, das wird unterteilt in 5 Unteraspekte. Bei 3 von denen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was es war. Ich hatte mir notiert, dass sie, also es gibt da eine Abbildung und die listet die Mitglieder, die 28 Mitgliedstaaten der EU sowie den EU-28-Durchschnitt auf, bezüglich eines Index, der erstellt wird von weiß ich nicht wem. Ja, und da wird, das ist ein Index um die Vernetzung oder Digitalisierung, was auch immer das dann genau bezeichnet, in den Mitgliedstaaten der EU zu vergleichen. Ja, und bei diesem Index insgesamt, da liegt Deutschland so in etwa im Mittelfeld, hat nirgendwo bei diesen Unterkategorien irgendwie eine Spitzenposition, aber was Internetnutzung angeht und was öffentliche digitale Dienste angeht, befindet sich Deutschland sogar auf den hinteren Plätzen. Okay. Ja. Und jetzt habe ich mir noch mal 2 Sachen rausgeschrieben, an die ich mich aus dem Vortrag erinnere und weswegen ich da noch mal reinschauen wollte. Ja, also zunächst einmal steht in diesem Gutachten drin: Innovationsoffenheit und der Wille zur regulatorischen Nachsteuerung in einem lernenden System sollten die leitenden Prinzipien sein. Mhm. Ja, auch das ist wieder ein bisschen schwammig, aber ich lese da jetzt raus, was bezüglich der beiden Aufgaben der Bundesregierung, die vorher definiert wurden, wird hier so ein bisschen den beiden Aufgaben eine Gewichtung verliehen. Ja, also zunächst einmal ist Innovationsoffenheit wichtig, ja, und die regulatorische Nachsteuerung, ja gut, also steckt da schon drin, ne? Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten
Anschluss geschaffen werden und nicht sozusagen von vornherein schon den Innovationsprozess in eine gewisse Richtung lenken.
Genau.
So würde ich es verstehen. Das heißt, in dem Sinne könnte man ja Innovationsoffenheit als Technologieoffenheit deuten. Das eben auch sozusagen staatlicherseits nicht durch einen regulatorischen Rahmen eine bestimmte gesetzliche Vorgabe schon gewisser Technologiepfad staatlicherseits vorgegeben wird, sondern dass sozusagen die Wirtschaft und die Forschung in einem Selbstfindungsprozess selber den Technologiepfad bestimmt.
Ja, so verstehe ich das auch, genau.
Ne, wobei es ja am ehesten im Rahmen der aktuellen Debatte zur Zukunft des Automobils zu verstehen.
Du meinst Verbot von
Dinge, darauf spielt das ja zum großen Teil an, genau. Also, dass eben von einigen Stellen doch die Forderung kommt, dass man sich eben staatlicherseits nicht so stark auf die Elektromobilität als einzige Alternative beschränken sollte, sondern eben auch durchaus einen Wettbewerb mit anderen alternativen Antriebstechnologien initiieren sollte.
Der Vergleich ist vielleicht ganz gut, was mir hier einfiel war, zu sagen, wir bieten erstmal oder wir wollen erstmal Innovationsoffenheit schaffen, indem wir uns um all die Dinge, die mal relevant werden könnten, gar nicht kümmern, ja, weil wir wollen die Leute und die Unternehmen nicht vorzeitig irgendwie unnötig einschränken in dem, was sie tun. Wenn das Vorgehen ist und man eben auf diese Regulierung von vornherein oder erstmal verzichtet, ja, dann hat das natürlich auch viel mit Unsicherheit zu tun und ja, nicht politischer Instabilität, aber halt Unsicherheit, ne? Also wenn ich jemand bin, der versucht, Innovationen voranzutreiben, oder wenn ich investiere, dann möchte ich natürlich auch gut beurteilen können, in welchem Rahmen ich mich denn die nächsten Jahre oder Jahrzehnte bewege. Ne? Und wenn ich weiß, dass die Grundausrichtung der Bundesregierung die ist, dann erst nachzusteuern, wenn es relevant wird, dann muss ich, ja, dann fange ich erstmal an, ich lege erstmal los und guck dann mal, was noch kommt. Also Bei dem Dieselmotor ist es
das ja. Das ist das Gegenargument eben, ne? Natürlich an der Stelle, dass man sagt eben, naja, eine gewisse Vorbedingung für Innovation ist ja dann eigentlich schon ein regulatorischer Rahmen, weil der eben die Unsicherheit im Blick auf die Verwertung der Invention, also der Erfindung, beseitigen kann.
Ja. Ja, und also bei dem Dieselmotor, ja, da haben wir jetzt die aktuelle Situation, ist eine mit sehr, sehr viel Unsicherheit, weil eben nicht klar ist, was denn dann mal passiert. Ja, nimm die Atomkraft, ne? Wenn du sagst, ist jetzt in Deutschland nicht mehr relevant. Ja, aber wenn du vor ein paar Jahrzehnten gesagt hast, ja, das irgendwie mit der Endlagersuche, das klären wir später, und wie lange AKWs überhaupt noch betrieben werden dürfen in Deutschland, wissen wir auch noch nicht. Da kümmern wir uns später drum. Macht ihr erstmal, ja. Wir wollen erstmal Innovation sehen.
Hat das natürlich. Und dann auch ist natürlich bei der umgekehrten Vorgehen die Frage, ob du wirklich Risiken eliminierst oder nicht eher von individueller Ebene auf staatliche und dann letztendlich ja kollektive Ebene verlagerst. Also auch Beispiel Elektromobilität, damit eliminiere ich ja nicht die technologischen Risiken, die diese Technologie mit sich bringt. Ne? Also die Tatsache, dass eben vielleicht doch auf lange Sicht zum Beispiel Erdgasfahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge die effiziente Alternative darstellen. Das kann ja technologisch bedingt durchaus dann der Fall sein in 10 bis 20 Jahren. Und wenn ich zu sagen versuche, jetzt staatlicherseits das durch eine einseitige Förderung von Elektromobilität von den privaten Schultern zu nehmen, dann heißt es ja im Grunde, dass der Steuerzahler dann mehr oder weniger das Risiko trägt. Und wenn sich dann herausstellt, dass eben doch E-Mobile nicht die Alternative für die Zukunft sind, zumindest mittelfristig, sondern doch andere Technologien, hat der Staat massig Fördergelder ausgegeben, durch Steuergelder finanziert, aber hält im Endeffekt dann doch nicht den Return, den er wollte, also eine wettbewerbsfähige deutsche Automobilindustrie.
Ja. Ich habe, insgesamt, das ist, also wenn ich sowas lese oder allgemein bei der Debatte in Bezug auf Digitalisierung und Internet etc., ne, das ist immer, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, aber das war ja hier auch. Also zum einen dieser Abschnitt heißt Digitalisierung als Chance. Ne, da stehen halt oft auch so Sachen wie die digitale Zukunft gestalten oder die digitale Zukunft als Chance begreifen oder was auch immer. Ja, und das... Also ich meine da immer zwischen den Zeilen herauszulesen, dass diese Entwicklung verstanden wird als etwas, dem man sich nicht widersetzen kann, weil das passiert halt, aber das ist jetzt mehr Zukunft als Gegenwart und wir müssen halt irgendwie zusehen, dass wir damit klarkommen, aber die Grundeinstellung, dass man das auch gestalten kann und zwar schon jetzt und dass man auch jetzt schon irgendwie Leitplanken definieren kann und dass man auch jetzt schon über Datenschutz sprechen kann und Datensicherheit. Mhm. Ja, und dass man...
Die Frage ist natürlich, kannst du das wirklich sinnvoll im nationalen Rahmen? Da sind wir ja auch wieder bei internationalen Wettbewerb. Kann Deutschland allein sozusagen wirklich in einem solchen Technologiewettbewerb, in einem solchen ja massiven Veränderungsprozess auf nationaler Ebene durch entsprechende regulatorische Anpassungen einen solchen Rahmen setzen?
Ja,
oder führt das dann vielleicht nicht eher dazu, dass dann deutsche Unternehmen dann doch mittelfristig Wettbewerbsnachteile erhalten?
Ja, das ist so ähnlich wie, das ist dann eine Überlegung, die ist ganz ähnlich wie auch bei Finanzmärkten, ne? Und ähnlichen Dingen. Also all den Industrien, wo Transportkosten, wo Raum keine so große Rolle spielt. Ja. Also Da wo du Güter oder Dienstleistungen leicht handeln kannst zwischen Volkswirtschaften oder geografischen Regionen, ja, da ist das natürlich eher relevant. Also das Friseurgewerbe hier in Schleswig-Holstein oder in Hamburg, das kannst du halt gut regulieren, weil es eine Dienstleistung, die wird halt nicht gehandelt. Aber bei Online-Dienstleistungen sieht es plötzlich ganz anders aus.
Also, genau, und ich meine, je stärker Informationskosten sinken durch Digitaltechnologien, umso größer wird auch die Handelbarkeit natürlich, auch von Dienstleistungen. Wenn wir jetzt an Fintechs zum Beispiel denken, ne, also an alternative Finanzdienstleistungen, die auch über digitale Medien letztendlich dann erbracht werden, da hast du ja auch dann automatisch den Effekt, dass ein globaler Markt entsteht, der auf nationaler Ebene gar nicht mehr in den Griff gekriegt werden kann.
Ja. Ja, das stimmt. Ne? Also diese ganze Koordinierung und der Wettbewerb zwischen Ländern oder Wirtschaftsräumen ist natürlich auch ein Aspekt, aber ich habe so grundsätzlich beim Lesen das Gefühl gehabt, dass der Titel mit der zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik nicht immer so ganz zutrifft, weil zukunftsorientiert ist es höchstens in der Hinsicht, dass man Innovationen seitens der Privatwirtschaft so wenig wie möglich einschränken möchte. Ja, ob man das tatsächlich nicht tut, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber ja, das scheint so die Grundeinstellung zu sein und weniger die, dass man so eine Entwicklung vielleicht gestalten und vorantreiben kann als Bundesregierung oder meinetwegen auch als Europäische Union. Ein anderer Punkt ist, und das ist nämlich, die eine Sache, die Frau Schnabel erwähnt hatte, die mir noch am meisten hängen geblieben war und die ich dann nochmal nachschauen wollte, ist dann nämlich die folgende, und da ging es um den Ausbau des Breitbandnetzes. Ja, und zwar steht in dem Gutachten, steht drin, der Ausbau der digitalen Netze sollte durch private Investitionen vorangetrieben werden. Staatliche Förderprogramme zum Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze können dort zum Einsatz kommen, wo private Investitionen aufgrund mangelnder Rentabilität nicht zustande kommen. Dann müssen sie jedoch die im Einzelfall begründete Ausnahme bleiben und den strengen Beihilfevorschriften der EU genügen. Ja, und das hatte sie im Wesentlichen gesagt. Also sie hatte gesagt, das mit dem Ausbau des Breitbandnetzes, das überlassen wir erstmal den privaten Investoren. Mhm. Ja, und der Staat sollte dann höchstens mal einspringen dort, wo es sonst nicht passiert.
Ja, ich meine, Argumentation wäre ja eben über die klassische öffentliche Gutsproblematik beziehungsweise die Existenz von positiven externen Effekten, die auch aus solchen Technologien resultieren können, dass eben letztendlich durch den Infrastrukturausbau ein gesellschaftlicher Nutzen entsteht, der über das rein privatwirtschaftliche Kalkül des Investors hinausgeht, was eben bei rein privatwirtschaftliche Entscheidungslage dazu führen würde, dass eben suboptimal investiert wird, ne? Dass eben nicht so viel von der Infrastruktur bereitgestellt wird, wie es eigentlich gesellschaftlich optimal wäre.
Du meinst, dass wenn der Staat dann in Räumen, wo die Rentabilität bei den Privatinvestitionen nicht ausreicht, wenn der Staat dort einspringt, dass er möglicherweise dort einen Ausbau des Breitbandnetzes vornimmt, der aus gesellschaftlicher Sicht aufgrund positiver Externalitäten immer noch
genau
sinnvoll ist.
Genau.
Ja, genau, das würde ich auch so verstehen. Wobei ich mich trotzdem gefragt habe, also ich bin auf dem Gebiet halt echt kein Experte, ne? Also ich befasse mich eben zurzeit mit sowas wie Transportökonomik, ne? Und bei anderen Infrastrukturen, also bei anderen Netzwerken, wie zum Beispiel der Transportinfrastruktur, also das Straßennetz und auch das Schienennetz und so weiter. Ja, das sind auch meist Netzwerke, die nicht in dem Maße der Privatwirtschaft überlassen werden. Ja, zum Beispiel das Straßennetz, ja, das besteht ja hierzulande fast ausschließlich aus öffentlichen Straßen. Ja, da wird das Netz von der öffentlichen Hand bereitgestellt. Ja, letztendlich aufgrund dieser Problematik öffentlicher Güter und der Trittbrettfahrerproblematik
etc. Aber eben auch der Nicht-Rivalität in dem Zusammenhang. Ne? Das, ich meine, solange du jetzt keine großen Staus produzierst, ist es ja so, dass die Kosten mit jedem weiteren Nutzer nicht steigen.
Gut, aber das wäre bei Breitbandnetzen doch auch so, oder nicht? Meinst du?
Genau. Das wäre ja auch eben ein Argument, warum man eben staatlicherseits sagen würde, dass es da auch Sinn macht, eben sich als Staat zu engagieren, weil du im Grunde eben einen Zusatznutzen für jeden Einzelnen erzeugst, der zu keinen zusätzlichen Kosten führt. Der Nutzung, wohlgemerkt. Investitionen natürlich schon, aber in der Nutzung eben nicht.
Ja. Ja, ich sehe da allerdings auch dann so ein bisschen die zeitliche, den zeitlichen Aspekt, ne? Also wenn du dich erstmal hinsetzt und die Arme verschränkst und guckst, was Privatinvestoren so machen, ja, und irgendwann nach einer gewissen Zeit dann feststellst, dass, dass irgendwo in Brandenburg auf dem Land vielleicht nicht, vielleicht gar kein Ausbau des Breitbandnetzes stattgefunden hat oder zumindest nicht in dem Umfang, wie du es gerne hättest, dass du dann erst hingehst und da danach steuerst. Ne? Also also das hat ja viel mit Daseinsvorsorge zu tun. Ne? Also ganz ähnlich wie eben auch beim Transportnetz, also beim öffentlichen Personennahverkehr.
Mhm.
Ne? Also das sind ja auch Dinge, die zu großen Teilen von der öffentlichen Hand zumindest gesteuert werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei der Informations- und Kommunikationstechnik, so wie die das hier nennen, nicht so ist. Ja, und wie gesagt, ich kenne mich da nicht im Detail mit aus, aber ich habe mich zumindest gefragt, warum da ein Unterschied gemacht wird. Weil ich habe das Gefühl,
die Argumentation zieht ja eher in die Richtung, dass man eben diese Unterscheidung gar nicht unbedingt machen müsste, zumindest nicht in dem Maß, ne? Das bei dem auch argumentiert, naja, zumindest in Form einer Public-Private Partnership oder einer anderweitigen Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Investoren würde doch am ehesten sozusagen ein gesellschaftlich optimales Investitionsniveau erzielt werden.
Hm. Ja, das kann natürlich die Überlegung sein. Ich befürchte, aus dem Gutachten selber ist auch nicht viel mehr rauszuholen. Wie gesagt, vieles von dem ist schwammig. Ich glaube, in diesem einen Gutachten steht jetzt nicht noch nennenswert was drin, was das erklären würde. Jetzt haben wir da ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über das ganze Jahresgutachten-Thema. Deswegen schließe ich vielleicht nur noch mal kurz ab. Es gibt noch einen zweiten Unterabschnitt, den ich mir auch noch angeguckt hatte. Gute Verfassung des Arbeitsmarktes heißt das Ganze. Also auch noch im Kontext der Digitalisierung.
Mhm.
Und da hatte ich mich auch ein bisschen wieder gewundert über den Titel dieses Gutachtens. Da sprechen sie sich nämlich für die ein oder andere Maßnahme beziehungsweise das Unterlassen einer Maßnahme aus. Also zum einen steht da, dass die Erhöhung des Mindestlohns sich lediglich an der Indexierung orientieren soll. Das verstehe ich mal so, dass
also er nicht stärker... Also an der Erhöhung des Preisniveaus, des Allgemeinen.
Das ist damit wahrscheinlich gemeint, ja, nehme ich an. Also der Mindestlohn soll real nicht erhöht werden und nominal eben nur im Umfang der Inflation. Ja. Dann soll die Möglichkeit sachgrundloser Befristungen erhalten bleiben. Das führten sie noch mit auf. Das ist so eine Sache, da kann ich ein Lied von singen als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Universität. Ja, und dann Verkürzung der Arbeitszeit ist nicht zeitgemäß wegen dem demografischen Wandel. Das führen sie auch noch mit auf. Also wenn die Linke oder die SPD sowas wie eine, ich weiß nicht, was die aktuellen Überlegungen sind, also wenn die sowas wie eine 30-Stunden-Woche, 25-Stunden-Woche ins Gespräch bringen, aus Sicht der Wirtschaftsweisen ist das...
Ich hätte es eher andersrum verstanden, dass die SPD ein Rückkehrrecht in Vollzeit anstrebt. Das würde ja eher in die Gegenrichtung zielen, wenn es in der Form umgesetzt wird, ne?
Ja, aber das könnte doch beides sein, oder? Ich meine, man kann ja, es kann ja die Möglichkeit geben, also eine Vollzeitarbeit im Sinne von 40 Stunden die Woche muss ja nicht ausgeschlossen werden, aber die Möglichkeit der Teilzeitarbeit oder die Möglichkeit, weniger Stunden zu arbeiten, kann ja eine Alternative sein. Oder du verstehst es so, dass dann Vollzeit grundsätzlich verstanden wird als, ja gut, ist die Frage, ob man mit dem Begriff Vollzeit da noch weiterkommt, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ja, was also da genau der Vorschlag ist.
Ich habe eben als ein wesentlich arbeitspolitische Forderung seitens der SPD die Tatsache verstanden, dass eben Leute nach längerer Teilzeitaktivität, speziell eben Mütter, die längere kinderbedingte Auszeit hinter sich haben und dann zunächst mal Teilzeit wieder in den Beruf einsteigen wollen, nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit haben, auch wieder in ihre alte Vollzeitstelle zurückzukehren, die sie eben vor ihrer Erziehungszeit oder vor der Geburt ihrer Kinder innehatten.
Ja, so verstehe ich das Rückkehrrecht auch. Und hier in dem Jahresgutachten haben sie sich übrigens dagegen ausgesprochen. Also dagegen, dass man das Recht auf die Rückkehr in Vollzeit erhält. Ja, aber also bei der anderen Thematik mit der verkürzten Arbeitszeit, ich glaube, das verstehe ich nicht so, dass es da um so Zwischenzeiträume geht, also sowas wie die Zeit, in der man Kinder erzieht oder so, sondern das habe ich immer so verstanden, dass man möglicherweise in der einen oder anderen Branche dazu übergeht, nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten zu lassen, sondern vielleicht nur noch 35 oder 30 Stunden die Woche. Und das dann möglicherweise als reguläre Vollzeitbeschäftigung anzusehen.
Gut, ich meine, das ist ja letztendlich nur noch eine Definitionsfrage, ne?
Ja.
Aber die Argumentation der Weisen zielt ja eher darauf ab, dass wir es uns nicht leisten können, absolut betrachtet kürzer zu arbeiten.
Ja.
Weil das sozusagen die Problematik, die sich aus der demografischen Schieflage ergibt, eher noch verschlimmern würde.
Genau, so haben sie das verargumentiert und Frau Schnabel sprach sich dann auch gegen eine Herabsetzung des Rentenalters oder für eine Hochsetzung des Rentenalters noch aus. Mhm. Eben aus demselben Grund, ne, aus Grund des demografischen Wandels. Und sie hat das so ein bisschen dargestellt, als sei das so ein No-Brainer oder für sie. Sie meinte, sie kann nicht verstehen, wie man dagegen sein könnte, sondern aufgrund des demografischen Wandels geht es einfach nicht anders. Ja, und ich habe alles in allem habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es wenig zukunftsorientiert ist, also wirklich, wirklich nach vorne gedacht, jetzt in Hinblick darauf, wie man die Gesellschaft gestalten oder weiterentwickeln möchte. Ja, davon habe ich nicht so viel entdeckt, aber deswegen habe ich eben auch nochmal in die Aufgaben geschaut des Sachverständigenrats, und damit können wir es dann vielleicht auch abschließen, aber deswegen habe ich nochmal in die Aufgaben geschaut. Und da sind durchaus Ziele definiert, ne? Also als Ziele ist, oder es sind im Wesentlichen drei Ziele. Eines ist Preisstabilität. Das andere ist eine hohe Beschäftigungsquote. Und das dritte ist ein stetiges Wirtschaftswachstum. Ja, und ich meine, wenn das Preisstabilität jetzt mal hin oder her, aber die anderen beiden, also die hohe Beschäftigungsquote und das stetige Wachstum, ja, wahrscheinlich dann ja, oder sicherlich gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das erklärt dann schon die Grundausrichtung dieser Empfehlungen, die hier im Gutachten aufgeführt werden. Also zumindest dachte ich, dass es dadurch irgendwie stimmig wird, ne? Oder es ist
wobei es natürlich auch als Zielsetzung erstmal so allgemein gehalten ist, ne, dass unter dem Dach natürlich auch viele Vorschläge sich versammeln könnten. Ne?
Ja.
Also allein schon im Hinblick auf die Frage, was stetiges Wachstum ist und welcher Umfang an Inflation auch als Wahrung des Ziels der Preisniveaustabilität aufgefasst werden sollte.
Ja, gut. Da haben wir jetzt deutlich mehr Zeit mit zugebracht, als ich erwartet hatte. Von daher können wir das an der Stelle dann, denke ich, auch abschließen. Also, damit zum Hauptthema dieser Folge. Ich wollte mir seit längerem eine Sache nochmal angeschaut haben und habe das jetzt, habe diese erste Episode von uns mal zum Anlass genommen. Und zwar erinnere ich mich daran, dass in der Vorlesung Sozialpolitik, da wurde damals ein bisschen was erzählt zu Abstimmungsverfahren. Und das fiel mir dann wieder ein, als die Abstimmungen der letzten Monate und Jahre so stattgefunden haben. Ja, also zunächst die Brexit-Abstimmung und die Präsidentschaftswahl in den USA, wo ja zwei unglaublich unbeliebte Kandidaten gegeneinander angetreten sind. Und jetzt hatten wir hier in Deutschland gerade die Bundestagswahl und diese Sondierungsgespräche laufen seit ein paar Wochen. Und ja, da fiel mir dann immer wieder ein, dass ich da meiner Vorlesung was zu gehört hatte, und zwar zur Ausgestaltung von Abstimmungs- bzw. Wahlverfahren. Und zwar ist das in erster Linie das sogenannte Arrow-Paradox oder das Arrow-Theorem oder Unmöglichkeitstheorem von Arrow. Und der gute Mann heißt mit vollem Namen Kenneth J. Arrow. Ich habe mal kurz geschaut, was so seine Biografie ist. Er wurde 1921 in New York geboren, ist da aufgewachsen. War, glaube ich, das Kind rumänischer Einwanderer. Und dann habe ich gesehen, der ist im Februar dieses Jahres erst verstorben. Also der ist 95 Jahre alt geworden. Und hat für sein Unmöglichkeitstheorem den Nobelpreis gewonnen, und zwar schon 1972. Also dieses Theorem geht zurück auf seine Dissertation. Die hat er geschrieben, da war er irgendwie so 30. Also ich glaube, von 1951 ist die. Mhm. Und da hat er dann Anfang der 70er den Nobelpreis gekriegt. Und in der Nullnummer hatte ich ja gesagt, dass es den Wirtschaftsnobelpreis erst seit, ich glaube, 1969 gibt. Also er war einer der Ersten. Hat den mit, ja, im Alter von 51 Jahren gewonnen.
Mhm. Man dürfte ja einer der Jüngsten in der Geschichte gewesen sein, ne?
Ja, an Malala kommt dann natürlich, okay, das war jetzt nicht Wirtschaft, ne? Aber ja, sicherlich einer der ja. Sicherlich einer der Jüngeren.
Ich weiß nicht genau, wie das bei Paul Krugman war, aber also viel jünger kann der nicht auch nicht gewesen sein.
Ich glaube,
der war ja auch mit einer der Jüngsten, ne?
Nee, genau, also seine, ich glaube 89 war so das erste Paper, mit dem er aufgefallen ist, ne? Und dann so 90, 91. Aber ich glaube, da war ich überrascht, als ich gesehen habe, wann er den gekriegt hat. Ich glaube, das war 2004 oder 2005 oder sogar 2007.
2003 oder so.
Oder so.
Also ja. Auf jeden Fall Anfang der 2000er, sagen wir mal.
Ja. Auf jeden Fall ich hätte gedacht, das wäre noch ein bisschen früher gewesen. Aber ja, genau, der war wahrscheinlich auch recht jung. Ne? Und Arrow ist eben, der ist 95 Jahre alt geworden. Das heißt, er hat nach der Verleihung des Nobelpreises hatte der noch 45 Jahre
um ihn zu genießen.
Um ihn zu genießen und sich Nobelpreisträger zu nennen. Ja. Das Glück haben die meisten ja nicht. Ne? Also ganz abgesehen davon, dass es sicherlich schon unzählige Wissenschaftler gab, die ihn einfach deshalb nicht bekommen haben, weil sie dann zu früh verstorben sind.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Also der wird ja nur an Leute
oder
verliehen.
Zu spät gut waren. So.
Ja, oder genau.
Wenn man es umdreht.
Ja. Ja, und genau, also der ist in Manhattan ist er aufgewachsen und hat dann, ich glaube, die meiste Zeit an der Stanford-Universität zugebracht, hat da wohl auch seine Doktorarbeit geschrieben und ist dann in Palo Alto ist er dann letztendlich dieses Jahr gestorben. Also in ich glaube, Nordkalifornien ist das.
Ja.
Naja, gut. Also was er in seiner Doktorarbeit gemacht hat, also in diesem einen Paper, mit dem er bekannt geworden ist, ist das Folgende. Also er hat sich damit befasst, wie die Präferenzen von Individuen, also die Präferenzen aller Individuen einer Gesellschaft, sinnvoll abgebildet werden können. Also wie man aus diesen individuellen Präferenzen gesellschaftliche Präferenzen ableiten kann. Also ich glaube, im Deutschen würde man das als Sozialwahltheorie bezeichnen oder so.
Das ist immer so ein bisschen schwierig im Deutschen mit dem Begriff sozial, ne? Weil es ja auch verschiedene Bedeutungsebenen hat.
Ja, also.
Wird vielleicht wirklich bei gesellschaftlich bleiben, ne?
Ja, Gesellschaftswahlentheorie oder, ja.
Ja,
gut.
Schwierig, auf Deutsch.
Wie auch immer, wahrscheinlich gibt es auch wieder 10 Synonyme und, ja. Ne? Gut, bevor wir dazu kommen, vielleicht als Grundlage nochmal ein Paradox, das noch viel weiter zurückgeht. Das Paradox of Voting geht zurück auf Marquis de Concorquet aus dem Jahre 1785. Darauf baut, ja, oder Arrow baut da nicht drauf auf, aber er erweitert das und das Theorem von Arrow lässt sich meines Erachtens besser verstehen, wenn man das hier verstanden hat. Also man muss sich vorstellen, es gibt drei Individuen und diese drei Individuen haben drei verschiedene Alternativen, zwischen denen sie zu wählen haben. Also nennen wir die Individuen mal 1, 2 und 3 und die Alternativen A, B und C. So, und jetzt soll irgendwie aus den Präferenzen dieser drei Leute ein Wahlergebnis bzw. eine gesellschaftliche Präferenz abgeleitet werden. Und nehmen wir mal an, das ist das Person 1. Ja, also wenn die drei Personen diese Alternativen, also zwei dieser Alternativen jeweils immer miteinander vergleichen, dann entscheiden sie sich immer strikt für eine von den beiden Alternativen, also für eine, die sie gegenüber der anderen bevorzugen. Ja, und wenn die Präferenzen so aussehen, dass Person 1 Alternative A gegenüber B und B gegenüber C bevorzugt und Person 2 B gegenüber C und dann C gegenüber A und Person 3 C gegenüber A bevorzugt und A gegenüber B, dann ist es so, dass da keine gesellschaftliche Präferenz daraus abgeleitet werden kann. Also wenn man diese drei Personen abstimmen lässt, jeweils immer paarweise, also man lässt sie abstimmen, bevorzugt ihr A gegenüber B oder B gegenüber A und dann für die anderen beiden möglichen Kombinationen eben auch noch, dann gibt es immer eine Entscheidung mit 2 zu 1. Und zwar, wenn man A mit B vergleicht, dann gewinnt A mit 2 zu 1. Also gesellschaftlich wird A gegenüber B bevorzugt. Mhm. Dann wird B gegenüber C bevorzugt, weil B gewinnt da mit 2 zu 1. Allerdings, wenn man dann C und A gegeneinander antreten lässt, dann gewinnt C und nicht A.
Hm. Ja, das heißt ja im Grunde, du kannst keine eindeutige Präferenzordnung, keine Rangordnung der Alternativen damit ermitteln. Ne? Oder anders ausgedrückt, würde man sagen, dass die gesellschaftlichen Präferenzen in der Hinsicht nicht transitiv sind, weil eben aus A besser B und B besser C nicht A besser C folgt.
Genau, ja. Und das ist das, das ist das Problem. Man kann es auch anders, darstellen. Ich hatte gerade mal kurz überlegt, ob es das Gleiche ist. Und ich glaube, gegeben dieser Präferenzen hier kommt es aufs Gleiche hinaus. Ich hatte in der Beschreibung nämlich gelesen, wenn man vorschlagen würde, dass einfach die erste Wahl einer dieser drei Personen genommen wird, dann geht das auch nicht. Ne? Also Person 1 hat als erste Wahl A, Person 2 B, Person 3 C. Mhm. Das geht jeweils nicht, weil wenn man A vorschlägt, weil es die erste Wahl von Person 1 ist, dann werden Personen 2 und 3 beide sagen, dass sie aber C gegenüber A bevorzugen. Ja, also es gibt die anderen beiden wären dann immer dagegen.
Das heißt ja im Grunde, es hängt auch alles an der Willkür des Abstimmungsmodus. Ne? Also welche Alternativen wann man zur Wahl stellt.
Ja, genau.
Also es gibt im Grunde ja keine objektive Methode, könnte man sagen, um eine eindeutige Rangordnung, ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen.
Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja Wahlverfahren, also die Wahlverfahren in der Realität sind natürlich immer noch ein bisschen komplexer, weil meist ja auch die Entscheidungen als solche noch komplexer sind. Aber es gibt ja Wahlverfahren, wo mehrere Kandidaten antreten und wenn keiner die absolute Mehrheit erhält, dann gibt es eine Stichwahl zwischen den ersten beiden. Und wenn man das hier in diesem Fall hier wäre es was, ich hatte an was anderes gedacht. Ich dachte, wenn man erst sagt, man lässt A gegenüber B antreten, dann verliert B und dann sagt man, gut, damit ist B schon mal raus und dann haben wir nur noch A und C und dann lässt man A gegenüber C A gegen C
was antreten. Heißt ja im Grunde, es hängt dann davon ab, welche Alternativen du erstmal zur Wahl stellst, was für eine Stichwahl letztendlich zustande kommt, zwischen welchen Alternativen, ne? Also ja, da hast du ja im Grunde eine gewisse Willkür drin. Du kannst Abstimmungsmodus dergestalt manipulieren, dass du dafür sorgst, dass zwei bestimmte Alternativen letztendlich in der Stichwahl landen und damit dann auch eine davon gewinnen wird.
Ja, und dafür wollte ich jetzt eben im Beispiel gefunden haben, ne? Und nach dem, was ich eben sagte, würde dann am Ende C gewinnen, weil B zunächst rausfliegt und dann bei A gegen C gewinnt C. Ja. Also es ist nicht so, als gäbe es hier kein Wahlverfahren, das irgendwie zum Ergebnis führen würde. Mhm. Nur
aber es ist eben manipulierbar in der Hinsicht. Ne? Also als Wahlleiter, ja. Wenn du eine bestimmte Präferenz hast und du kennst die Präferenzen der abstimmenden Individuen oder Gruppen, kannst du den Modus in der Gestalt manipulieren, dass du sicherstellst, dass deine persönliche Lieblingsoption am Ende gewinnt.
So ist es, genau. Ja, und dieses Paradox ist jetzt schon über 230 Jahre alt. Und das als solches ist ja auch ziemlich einfach, aber es ist eben ein Beispiel, in dem man nur drei Personen und nur drei Alternativen hat und eben auch nur eine von diesen gewählt werden muss. Und das, was Arrow gemacht hat, ist deutlich genereller. Also er hat für nicht beliebig viele Personen, aber für, ich glaube, mindestens drei Personen und mindestens drei Alternativen hat er gezeigt, dass es grundsätzlich keine Möglichkeit gibt, gesellschaftliche Präferenzen herzuleiten, die bestimmten Bedingungen entsprechen. Also zu diesen Bedingungen kommen wir gleich noch. Ja, aber er hat eben gezeigt, wenn ich grundlegende Anforderungen an mein Wahlsystem stelle, das sind insgesamt 5 Anforderungen, dann kann ich zeigen, dass wenn es mindestens drei Personen und mindestens drei Alternativen gibt, dann gibt es keine Möglichkeit, ein Abstimmungsverfahren oder soziale Präferenzen abzuleiten, die diesen Bedingungen irgendwie gerecht werden. Ne? Also das ist somit deutlich genereller. Gut, also transitiv hatten wir ja gerade schon kurz erklärt, da müssten wir nochmal drauf eingehen, weil dem Ganzen liegen zwei Axiome zugrunde, also damit geht es erstmal los. Ja, also wir haben n Personen und die haben alle Präferenzen und diese beiden Axiome beziehen sich auf die Präferenzen eben dieser Individuen. Und das erste Axiom ist die Vollständigkeit der Präferenzen. Das funktioniert folgendermaßen. Also sagen wir mal, es gibt zwei beliebige Alternativen, zwischen denen zu wählen ist. Ja, also eine Alternative X und eine Alternative Y. Und dann gibt es eine sogenannte Präferenzrelation. Ja, und zwar kann man über jedes beliebige Alternativenpaar eine Aussage derart treffen, dass entweder X mindestens so gut ist wie Y oder Y mindestens so gut wie X. Ja, mindestens so gut bedeutet natürlich, wenn X mindestens so gut ist wie Y, dann ist X entweder besser als Y aus Sicht eines Individuums oder dieses Individuum ist indifferent zwischen den beiden Alternativen, also die beiden Alternativen sind gleich gut. Ja, und Vollständigkeit bedeutet, für jedes beliebige Alternativenpaar X und Y gilt entweder X mindestens so gut wie Y oder Y mindestens so gut wie X. Und oder ist hier zu verstehen als mathematisches oder, weil es ist eben auch möglich, dass beides gilt. Und dann haben wir eben den Fall, dass die Person indifferent ist zwischen X und Y.
Das heißt, du hast ja nur die drei Möglichkeiten. Du findest entweder die eine besser als die andere, du findest sie schlechter als die andere oder du findest sie gleich gut. Aber du findest sie eben sozusagen in irgendeiner Form. Du kannst sie bewerten und in Relation setzen zu anderen Alternativen.
Genau. Also also egal wie viele Alternativen es gibt, X und Y sind jetzt eben nur zwei aus den beliebig vielen, aber mindestens drei Alternativen.
Genau. Wenn es eine feste Menge Alternativen gibt, dann muss für jede Alternative sichergestellt sein, dass sie in Relation zu allen anderen Alternativen bewertet werden kann. Also in Relation zu jeder anderen Alternative kann man eindeutig sagen, ob die betreffende Alternative besser oder schlechter ist.
So ist es.
Oder gleich gut.
Genau. Genau, das zweite Axiom ist die Transitivität, die wir gerade schon angesprochen hatten. Das heißt, wenn wir drei verschiedene Alternativen betrachten, also X, Y und Z, und es gilt zum einen, dass X mindestens so gut ist wie Y und zum anderen, dass Y mindestens so gut ist wie Z, dann muss daraus folgen, dass X mindestens so gut ist wie Z.
Ja, und wenn du ja quasi eine Schleife konstruieren, ne? Jetzt sagst, ich finde Bier besser als Wein und Wein besser als Saft, aber Saft besser als Bier, erzeugst du ja quasi eine Art von Zyklus, also zyklische Präferenzen und eben keine klare Rangfolge Bier, besser Wein, besser Saft. Ne? Also insofern ist das schon auch eine Art von Vorbedingung an Rationalität, so würde ich es zumindest sehen, dass man eben in der Lage ist, eine klare Rangordnung der Alternativen aufzustellen, die man bewerten kann.
Genau, das heißt, gegeben dieser beiden Axiome, ja, selbst wenn es irgendwie 25 verschiedene Alternativen sind, dann kann jede Person für sich sagen, auf Rang 1, also die von mir gegenüber allen anderen bevorzugte Alternative, ist Alternative G, und auf Platz 2 ist I und auf Platz 3 sind dann A und X und so weiter, ja, und bis hin zur 25. Alternative. Diese beiden Axiome beziehen sich also zunächst einmal auf die individuellen Präferenzen. Und dann werden jetzt 5 Bedingungen gestellt an die sogenannte soziale Wohlfahrtsfunktion, also die Funktion, die aus all den individuellen Präferenzen eine gesellschaftliche Präferenz ableitet. Und diese 5 Bedingungen sind keine Axiome. Das habe ich in einer oder an mehreren Stellen nochmal gelesen, dass das Arrow wohl nicht im Originalpaper, aber dann später auch nochmal immer des Öfteren darauf hingewiesen hat, dass diese Bedingungen nicht als Axiome zu verstehen sind. Also es ist keine axiomatische Herangehensweise, die er hier gewählt hat, sondern diese 5 Bedingungen sind mehr oder weniger willkürlich und stellen eher subjektive Wertvorstellungen oder subjektive Maßstäbe da, die an ein solches Verfahren gestellt werden?
Oder also eine Art von Anforderungskatalog, den man sinnvollerweise an gesellschaftliche Präferenzen stellen sollte. So würde ich es verstehen.
So ist es, ja. Und gut, dann legen wir mal los mit Bedingung 1. Also die erste Bedingung ist, dass diese soziale Wohlfahrtsfunktion definiert ist für alle möglichen Kombinationen individueller Präferenzen. Also egal, was die Präferenzen all derer sind, die hier abstimmen, die soziale Wohlfahrtsfunktion muss immer in der Lage sein, aus diesen individuellen Präferenzen eine gesellschaftliche Präferenz abzuleiten, die eben auch diese beiden Axiome erfüllt, die wir eben für die Individuellen schon angesprochen hatten. Also es muss auch eine klare Reihenfolge, ja nicht strikt, aber zumindest eine schwache Reihenfolge der Alternativen geben. Mhm. Ja. Gut, das ist glaube ich ziemlich klar. Das zweite, also du hattest bei dir glaube ich eine etwas andere Reihenfolge, bei mir ist das zweite die Pareto-Bedingung beziehungsweise die Monotonie-Bedingung. Die sieht so aus, dass wenn eine Alternative X, also hier werden jetzt zwei mögliche Kombinationen individueller Präferenzen miteinander verglichen. Ja, wenn es bei der einen Kombination so ist, dass X aus Sicht aller Individuen besser ist als bei der anderen Kombination oder zumindest nicht schlechter, dann und es außerdem gilt, dass für die eine Kombination auch
wir
müssen irgendwie eine zweite Alternative auch noch reinbringen, ne? Stimmt, es gibt eine zweite Bedingung. Nennen wir sie mal Kombination 1 und Kombination 2. Ne? Also Kombination 1 ist die eine Kombination individueller Präferenzen. Und diese Präferenzen sind vollständig, also jedes Individuum weiß genau, ob es X gegenüber den anderen Alternativen bevorzugt oder nicht. Und außerdem ist es bei Kombination 1 so, dass die soziale Wohlfahrtsfunktion zum Ergebnis kommt, dass X aus gesellschaftlicher Sicht besser ist als eine andere Alternative Y.
Ja.
Ja, also das gilt für Kombination 1. Ja, wenn es bei Kombination 2 jetzt so ist, dass X aus Sicht der Individuen oder aus Sicht aller Individuen strikt besser oder zumindest nicht schlechter ist als bei Kombination 1, dann muss die soziale Wohlfahrtsfunktion eben auch aus Kombination 2 schlussfolgern, dass X besser ist als Y aus gesellschaftlicher Sicht.
Mit anderer Kombination meinst du jetzt sozusagen nicht unbedingt andere Gewichte, sondern andere individuelle Präferenzen, die dahinter stehen.
Ja, genau.
Ja.
Das wird teilweise auch als Profile bezeichnet, also Profile individueller Präferenzen.
Ja. Ja,
und ich habe das Originalpaper, ich habe es überflogen, aber ich habe es nicht im Detail durchgelesen, aber er schreibt da, zumindest in der Einleitung oder auf den ersten Seiten, schreibt er viel darüber, welche Profile oder welche Präferenzkombinationen relevant sind oder dass die individuellen Präferenzen von diversen Umständen abhängen. Ich habe mir das nicht im Detail durchgelesen, weil es für den technischen Teil, also für den Kern des Papers nicht weiter relevant war.
Ja,
aber das kann man sich ja, kann man sich ja vorstellen. Ne? Das Wahlsystem oder wenn man beschließen möchte, wie eine Abstimmung funktionieren soll, kann man natürlich noch keine Aussage darüber treffen, welche individuellen Präferenzen denn da abgebildet werden oder welche abgebildet werden müssen, sondern das muss erst einmal, ja, also im Optimalfall gibt es da keinen Error, could not compute oder weiß nicht, was ich damit machen soll, sondern im Idealfall gibt es immer ein Ergebnis, egal was die individuellen Präferenzen sind.
Ja. Ja, ja. Da hättest du ja im Grunde jetzt bei der Bedingung auch eine klare Beziehung wiederum zur individuellen Nutzentheorie. Da hatten wir ja auch schon die Bedingung der Monotonie kennengelernt, Mikro 1. Und das heißt ja da im Grunde, mehr ist besser. Man mehr von einem Gut konsumiert, sollte das bei Erfüllung der Monotoniebedingung dazu führen, dass der individuelle Nutzen gesteigert wird, ja, sozusagen eben der Grad an Befriedigung erhöht wird. Hier in dem Fall wären ja der Güterkonsum vergleichbar mit Benutzen einzelner Individuen. Ja, dass, wenn es einzelnen Individuen besser geht, ohne dass es anderen Individuen schlechter geht, dann sollte das ja nicht dazu führen, dass eine Alternative plötzlich schlechter bewertet wird, sondern im Gegenteil, wenn überhaupt, sollte sie sogar besser bewertet werden.
Ja.
Damit eben auf keinen Fall im Ranking an Boden verlieren.
Genau. Oder wenn es jetzt eine Personenwahl wäre und X und Y sind zwei Kandidaten und du hast irgendeinen Zeitpunkt während des Wahlkampfes und hältst da die individuellen Präferenzen fest und hast da sozusagen Kombination 1 und dann geht Kandidat X hin und verspricht Steuerkürzungen und zusätzliche Feiertage und besseres Wetter. Und er steigt somit in den Präferenzen aller Individuen. Ja, dann muss es eben auch so sein, dass er in den sozialen Präferenzen nicht fällt.
Ja.
Das, so in etwa. Gut, was hattest du jetzt als nächstes? Du hattest irgendwie Unabhängigkeit irrelevanter
Unabhängigkeit, genau.
Ja, willst du da was zu sagen?
Ja, Unabhängigkeit ist insofern zu verstehen, wenn wir jetzt die Situation von mehr als zwei Alternativen betrachten, die wir jetzt ja auch schon postuliert hatten für den Error-Fall, dann dürfte das Ranking von zwei Alternativen, nennen wir sie wieder A und B, ausschließlich von den Präferenzen der Individuen bezüglich dieser beiden Alternativen abhängen. Nicht von den Präferenzen bezüglich einer dritten Alternative C. Das heißt, sozusagen, um beurteilen zu können, ob A besser B, B besser A oder beide gleich gut, reicht es aus, jeweils paarweise A und B gegenüberzustellen. Man muss nicht wissen, wie gut C aus Sicht der Individuen abschneidet. Das gleiche gilt natürlich entsprechend für die paarweise Bewertung von B und C. Dafür muss ich nicht wissen, wie gut A aus Sicht der Individuen ist. Dementsprechend kann ich meine gesamte gesellschaftliche Rangordnung, das gesamte Ranking Alternativen, ausschließlich anhand von paarweisen Vergleichen etablieren. Ich muss sozusagen mir nicht alle Alternativen gleichzeitig anschauen. Es reicht jeweils immer aus, paarweise Vergleiche durchzuführen.
Da hat Arrow selber als Beispiel genommen auch wieder eine Personenwahl. Also sagen wir mal, wir haben Kandidaten X, Y, Z und W. Während des Wahlkampfes verstirbt dann einer der Kandidaten oder tritt einfach aus oder also legt seine Kandidatur nieder, dann sollte das eben keinen Effekt auf die Rangfolge der anderen haben. Also wenn es bei einem Individuum X, Y, Z, W ist und Y fällt jetzt raus, dann sollte die Reihenfolge eben genau die sein, die man hat, wenn man Y einfach aus dieser Reihe streicht und dann ist es eben X, Z, W in der Reihenfolge. Mm. Ja, und für die gesellschaftlichen Präferenzen dann genauso.
Ja, ja.
Genau, das sind die ersten drei von insgesamt fünf Bedingungen. Und was Arrow dann am Ende gezeigt hat, ist, dass wenn die ersten drei, die wir jetzt eben erklärt haben, wenn die für die soziale Wohlfahrtsfunktion alle gelten, wenn die alle zutreffen, dann ist es unmöglich, dass eine dass die anderen beiden Bedingungen erfüllt sind, sondern dann kann immer nur eine von den beiden erfüllt sein.
Gleichzeitig erfüllt sind sozusagen. Sie können nicht beide gleichzeitig erfüllt sein. Eine davon könnte erfüllt sein, aber eben nicht beide zugleich.
Genau. Und die beiden sind gewissermaßen recht ähnlich. Also Bedingungen, also was bei mir Bedingung 4 ist, ist die Souveränität des Volkes oder derer, die abstimmen. Und das soll bedeuten, dass die soziale Wohlfahrtsfunktion nicht stets immer eine bestimmte Rangfolge ableitet, also im Vergleich auch nur zweier Alternativen, also meinetwegen X und Y. Also die soziale Wohlfahrtsfunktion sollte nicht immer zum Ergebnis kommen, X wird gegenüber Y bevorzugt, unabhängig davon, was die individuellen Präferenzen sind, sondern es muss immer eine Möglichkeit geben, dass diejenigen, die abstimmen, das Abstimmungsergebnis auch beeinflussen. Also wenn alle Individuen Y gegenüber X bevorzugen, dann sollte die soziale Präferenz nicht am Ende sein, dass X gegenüber Y bevorzugt wird.
Oder mit anderen Worten, dass es überhaupt sowas wie eine effektive Abstimmung gibt, ne, die auch dann einen Einfluss im Endeffekt hat. Dass nicht über nichts abgestimmt wird oder nur über irgendwelche Lippenbekenntnisse, die dann keinen konkreten Wert für die Umsetzung von bestimmten Maßnahmen auf gesellschaftlicher Ebene haben, sondern es geht wirklich darum, gezielt bestimmte Entscheidungen durch diese Abstimmung zu beeinflussen.
Ich meine, das ist beim besten Willen eine Minimalanforderung, ne? Also
ja.
Es gibt.
Sonst macht die Abstimmung ja auch keinen Sinn, rein objektiv betrachtet.
ja, absolut. Ja, das es gibt natürlich mittlerweile zig Arbeiten zu diesem einen Theorem. Wie gesagt, das ist von 1951, also ist jetzt auch schon 66 Jahre alt. Seitdem ist eine Menge passiert und ich kenne mich da jetzt nicht aus mit dem, was da sonst so passiert ist, aber ja, da werden sicherlich diverse kluge Köpfe mal geschaut haben, ob man vielleicht nicht diese Minimalanforderungen nur etwas anpassen muss. Damit es eben doch eine soziale Wohlfahrtsfunktion gibt, die diese erfüllt. Aber diese Bedingung 4 ist sicherlich eine, die man durchaus als Mindestanforderung ansehen kann. Wie gesagt, die letzte Bedingung, also Bedingung 5, ist ganz ähnlich. Und zwar ist das die, dass es keine Diktatur geben darf. Also es darf kein Individuum geben, das alleinig ein Abstimmungsergebnis beeinflusst. Also wenn es eine einzelne Person gibt, die Alternative X gegenüber Y bevorzugt. Dann darf das nicht bedeuten, dass aus gesellschaftlicher Sicht dann immer auch X gegenüber Y bevorzugt wird, sondern es muss immer die Möglichkeit geben, dass die Präferenzen der anderen Individuen diesen einen potenziellen Diktator überstimmen. Und es somit also keinen Diktator gibt. Was diese Bedingungen dann ganz ähnlich macht zu der davor. Ne?
Ja. Also der den Unterschied würde ich darin in dem Fall sehen, dass der Diktator ja ein Teil der Menge an Abstimmenden ist. Ne? Während im vorangegangenen Fall würde die Diktatur ja sozusagen dann von außen implementiert werden, dass jetzt unabhängig von Abstimmungsprozess und damit unabhängig von den Präferenzen der Abstimmenden eine Entscheidung gefällt wird. Während im letzteren Fall, also im Fall des Dictatorships, diese Entscheidung von einer Person getroffen würde, die sich unter den Abstimmenden befindet.
Ja, so ist es. Ja, und ja, das war's. Das sind im Wesentlichen dann auch die fünf Bedingungen. Also alles in allem recht übersichtlich. Ja, also es wäre ja sicherlich kein Problem, dann noch die eine oder andere weitere Bedingung noch zu formulieren. Aber für diesen Beweis, dass es hier keine soziale Wohlfahrtsfunktion gibt, die diese fünf Bedingungen erfüllt, reichen eben genau diese fünf Bedingungen schon aus. Und ja, wie gesagt, wenn die ersten drei erfüllt sind, dann können Bedingungen 4 und 5 nicht beide gleichzeitig erfüllt sein, sondern
und immer ja nur genau. Nicht nur eine. Die ersten drei, ne? Also er sagt ja sogar noch viel strenger, dass wenn drei dieser Bedingungen erfüllt sind, unabhängig davon, welche es sind, dann folgt daraus, dass von den letzten beiden, die noch übrig bleiben, nur noch eine erfüllt sein kann, zusätzlich.
Ah, okay. Ach so hatte ich das nicht gelesen, ja.
Naja, ja. Insofern ist es auch gar nicht unbedingt wichtig, was man jetzt sozusagen zuerst als Bedingung aufführt. Also unabhängig von der Rangfolge an Bedingungen, die man jetzt, oder die Rangfolge, in der man die Bedingungen erklärt, ist es immer so, dass wenn 4 dieser 5 Bedingungen erfüllt sind, dass daraus folgt, dass die 5. nicht erfüllt sein kann.
Ja, interessant. Ich meine, das, ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre vermehrt so war, aber zumindest in meiner Wahrnehmung ist ja die letzten, weiß nicht, maximal 10 Jahre so gewesen, dass die Möglichkeit von Volksabstimmungen und Referenden, also hierzulande in Deutschland, immer mehr zur Debatte gestellt wird. Ne? Also scheinbar gibt es immer mehr Leute, die dafür plädieren, mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Ich habe da keine so wirklich gefestigte Meinung zu. Bin ein bisschen skeptisch.
Bei der Theorie kann man ja grundsätzlich auf die repräsentative Demokratie anwenden. Ne? Wir hatten ja schon über Kandidaten geredet. Solange in Gestalt von gewissen Kandidaten auch gewisse, politische Präferenzen zum Vorschein kommen, kann man ja diese Unvereinbarkeitsaussagen genauso auch auf eine Kandidatenwahl anwenden. Ne? Nicht nur unbedingt auf eine Wahl zwischen Sachthemen.
Ja.
Zumindest solange man unterstellt, dass nicht zusätzlich noch eine Art von Betrug in der Form stattfindet, dass eben der betreffende Kandidat sich nach der Wahl von seinem Programm verabschiedet.
Ja, das kommt noch dazu. Ja,
also das Theorem würde ja sogar sagen, selbst wenn wir jetzt komplett ehrliche Politiker haben, führt das trotzdem nicht unbedingt zu einer vollkommen rationalen gesellschaftlichen Präferenzordnung. Das heißt, die Entscheidung, die wir jetzt, sei es in Form von direkter Demokratie oder sei es durch Wahl von Parlamente fällen, hat immer einen gewissen Charakter von Irrationalität.
Ja, und das irgendwie, dass das durch asymmetrische Informationen oder Unehrlichkeit oder irgendwelche anderen Imperfektionen oder Unvollkommenheiten korrigiert wird, ist wahrscheinlich ja ein bisschen schwierig, ne? Sondern eher noch verstärkt. Interessant sind ja schon alleine die ersten beiden oder die zwei Axiome bezüglich der individuellen Präferenzen. Ne? Also wenn es Vollständigkeit und Transitivität gibt bezüglich dieser individuellen Präferenzen, Ja, dann ist also jedes Individuum in der Lage, eine solche klare Rangfolge herzuleiten. Und das ist ja in den seltensten Fällen wirklich gegeben. Ja, dass, wenn es ein einfaches Referendum ist, also ich weiß jetzt nicht.
Da hättest du ja sozusagen auch nur zwei Alternativen, ne? Und
ja, wollte ich gerade sagen.
Für Arrow, ne, da brauchst du ja zumindest drei, um diese Aussage dann anwenden zu können.
Ja.
Also es müsste schon mehr sein als eine Ja-Nein-Entscheidung, mit anderen Worten, ne?
Ja, stimmt, bei Brexit oder so, ja. da gab's nur.
Genau. Entweder du bist dafür oder dagegen.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber da ist ja zumindest häufig auch so, dass bestimmte Vorlagen zur Abstimmung gestellt werden und du kannst entweder dafür stimmen oder dagegen. Okay, vielleicht kannst du dich noch enthalten, aber dann hast du ja auch nicht klar deine Präferenzen geäußert. Ja. Kann man zumindest so sehen. Also effektiv hast du da ja oft dann auch nur zwei Alternativen.
Ja, was dann noch, was ja dann aber auch eine Schwäche des Ganzen darstellt, ne? Also selbst wenn man aus Sicht des Arrow-Theorem jetzt sagen würde, dass diese Einfachheit es vielleicht eher ermöglicht, da eine sinnvolle Abstimmung durchzuführen. Alleine der Umstand davon aus, also alleine, dass man davon ausgeht, dass es nur zwei Alternativen gibt, zwischen denen die Leute wählen möchten, ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich schon stark vereinfacht.
Ja, ja. Das heißt, dadurch hast du ja auch eine große Abhängigkeit erzeugt, nämlich dann von der Frage, wer die Vorlage schreibt und was er da reinschreibt. Was ist der Entwurf, der zur Abstimmung gestellt wird?
Ja, genau. Ja, du hast natürlich dann immer einen Trade-off, ne? Das ist immer, jede Alternative ist immer ein großes Paket und selbst wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, wenn das wirklich so große Pakete sind, also zum Beispiel Brexit ist ja eine unheimlich komplexe Fragestellung und ich weiß nicht, in der Schweiz hatten sie vor ein paar Jahren ja die Frage mit dem Minarettbau, ich meine, die ist vielleicht noch relativ einfach, aber selbst da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ist es sicherlich so, dass die meisten Leute sich nicht hundertprozentig sicher sind, welche Alternative sie bevorzugen, weil sie eben auf beiden Seiten Vor- und Nachteile sehen. Also die,
genau, das stellt ja dann die Vollständigkeit individueller Präferenzen eindeutig in Frage. Ne? Und wenn du damit sozusagen schon die Grundannahmen verletzt, die für individuelle Präferenzen gelten müssen, dann kannst du mit dem Arrow-Theorem auch nicht mehr viel anfangen. Ne?
Ja, so ist es. Ich hatte da vor ein paar Wochen, das war kurz vor oder kurz nach der Bundestagswahl, hatte ich in der Mensa mit einem Kollegen, den du auch kennst, drüber gesprochen. Da ging es im Wesentlichen darum, also eigentlich um Protestwähler, also die Vorstellung, dass es eine Gruppe von Wählern gibt, die aus Protest eine bestimmte Partei wählen, also im Falle der Bundestagswahl jetzt mit der Zweitstimme eine bestimmte Partei wählen. Und mein Argument war so in etwa, dass man bei der Entscheidung darüber, welcher Partei man die Zweitstimme gibt, doch zumindest in etwa so etwas wie eine Rangfolge im Kopf aufbaut. Also man versucht ja zumindest so ungefähr für sich selber festzustellen, welche Partei man gegenüber einer anderen bevorzugt. Da spielen noch viele taktische Überlegungen mit rein, also 5%-Hürde und wahrscheinliche Koalitionen und all so ein Kram. Aber zumindest näherungsweise würde man das ja vielleicht versuchen. Und in einer einfachen Welt, wo das jedem gelingen würde, also wenn es jedem Wähler gelingen würde, eine solche Reihenfolge abzuleiten, und auch nur mit einer Partei auf Platz 1, also ohne Indifferenz, sagen wir mal, ja, dann würde jeder einfach die Partei wählen, die bei ihm auf Platz 1 landet. Ja, das heißt, es ist alles vollkommen relativ. Egal, wie gut ich die Parteien finde, ja, egal wie groß meine Schnittmenge mit dem Programm dieser Partei ist. Ja, ich habe eine Partei, mit der habe ich eine größere Schnittmenge als mit allen anderen und die wähle ich dann. Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde das Konzept von einem Protestwähler zumindest in meinen Augen wenig Sinn machen, ne? Weil jeder eben die Partei wählt, die er für relativ gesehen am besten hält. Ne? Egal, wie gut er die absolut gesehen findet. Die Realität ist natürlich deutlich komplexer, aber.
Ja, auch natürlich, weil du immer noch die Option hast, nicht wählen zu gehen, ne? Und natürlich auch verbunden mit der Tatsache, dass das Wählen mit gewissen, ja, kann man sagen, Transaktionskosten verbunden ist, die jetzt, wenn man das der Relevanz der Entscheidung gegenüberstellt, nicht so hoch erscheinen mögen, aber für viele eben dann durchaus ein Hinderungsgrund sein kann.
Ja. Dabei sind sie hierzulande so gering, ne?
Boah. Ja. Also. Und wie gesagt, ich meine, in Relation zur Wichtigkeit der Entscheidung gesetzt, sollten sie eigentlich vernachlässigbar sein, aber offenbar ist es ja für manche dann doch ein gewisser Punkt.
Ja gut, ich meine, wir beide wohnen in einer Stadt, ne? Ich habe jetzt in meiner Zeit, die ich hier in Kiel gelebt habe, habe ich schon die ein oder andere Wahl gehabt und für mich bedeutete das immer, dass ich einmal um die Ecke zur Schule gehe, die da ist.
Ja.
Und das sind 2 Minuten Fußweg.
Ja.
Und ich kriege halt die Wahlbenachrichtigung und lege ich dann dahin.
Das kriegen wir ja alles zugeschickt, ne? Also.
Ja. Genau, ein Wählerverzeichnis gibt es bereits, ne? Man muss sich nicht vorher irgendwie, so wie in anderen Ländern, darum kümmern, überhaupt erstmal
registriert. Aber das scheitert für manchen auch, denke ich, schon daran, dass sie einfach zu faul sind, sich ordentlich zu informieren vorher. Ne? Das sind dann wahrscheinlich die wesentlichen Transaktionskosten, dass sie zumindest erstmal ein rudimentäres Verständnis davon gewinnen müssen, was die einzelnen Parteien wollen.
Ja, genau.
Und vielleicht auch, was für Kandidaten dann für die einzelnen Parteien antreten.
Ja, und wenn einem die Kosten zu hoch sind, dann ist natürlich leicht hinterher zu sagen, ich kann mit den allen nichts anfangen und das bringt ja sowieso nichts, ne? Aber wenn es so wäre, wie ich gerade beschrieben habe, dass es irgendwie, dass jeder für sich eine klarere Reihenfolge festlegen kann, wenn er sich denn nur ausreichend informiert, ja, wenn das so wäre, dann würde so eine Argumentation natürlich nicht funktionieren, ne? Also wenn irgendwie klar wäre, dass ich an diesen Punkt kommen kann, wo ich eindeutig feststelle, diese eine Partei steht für mich auf Platz 1, ja, dann würde das natürlich nicht funktionieren. Aber dem ist natürlich in der Realität nicht so.
Ja. Nee. Nee. Klar, weil eben auch Emotionen eine gewisse Rolle in der Wahlentscheidung spielen. Das ist auch ein Aspekt, den Arrow natürlich jetzt in seinem Modellrahmen nicht berücksichtigen konnte. Aber die eben letztendlich immer auch zu einem gewissen Teil menschliche Entscheidungen ausmachen. Ja. Und ich denke, dass das Protestwählertum zu einem großen Teil auch durch Emotionen bedingt ist, ne? Dass man es den Etablierten, den Mächtigen zeigen will, indem man mal jemanden wählt, der bei ihnen verpönt ist, ne? Mit dem sie eben ein Schocksignal setzen können.
Das fand ich, ich zumindest habe das des Öfteren nach der Präsidentschaftswahl in den USA gehört, von US-Amerikanern, die selber gewählt haben oder zumindest hätten wählen können. Da kam sehr oft das Argument, also das ist ja noch eine relativ einfache Wahl, da wird ja wirklich nur eine Person gewählt und ja, aufgrund des Wahlsystems gibt es auch nur 2 ernstzunehmende Kandidaten. Und wenn man einen Unabhängigen wählt oder den von der Green Party oder dann ist das mit
quasi wie nicht wählen.
Genau, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das eine verschenkte Stimme.
Ja.
Also die macht wirklich null Unterschied. Also das Wahlsystem ist ja auch wieder von Bundesland zu Bundesland noch so ein kleines bisschen unterschiedlich, ja, aber man muss schon den demokratischen oder republikanischen Kandidaten wählen, um sicherzugehen, dass die Stimme dann auch irgendwie ein gewisses Gewicht hat. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wenn ich den wähle, der am Ende verliert, dann ist meine Stimme ja auch irrelevant gewesen. Also wenn ich in Kalifornien den republikanischen Kandidaten wählen möchte oder in Texas den demokratischen, kann ich das auch komplett sein lassen von vornherein, weil ich sowieso weiß, es macht keinen Unterschied. Ne?
Das ist ja auch eine Art von Trittbrettfahrerproblematik, die da zum Vorschein kommt. Ne? Also wenn ich denke, naja gut, es mag zwar Leute geben in dem Land, die durchaus den demokratischen Kandidaten besser finden, aber die wissen genau wie ich, dass es insgesamt nicht reicht. Deswegen gehen die nicht zur Wahl. Dann brauche ich ja auch nicht zur Wahl gehen. Ne?
Ja. Na, das war
sich alle gemeinsam sozusagen dann die Kosten, die Transaktionskosten der Wahl, was so im Ergebnis dazu führt, dass alle ihre Stimmen nicht gehört werden.
Das war ja vor 4 Jahren bei uns ganz interessant, ne? Also bei der Bundestagswahl 2013, da war ja schon in den Prognosen sah es ja so aus, dass sowohl bei AfD als auch FDP es mit der 5%-Hürde eng werden würde. Am Ende sind sie ja beide ganz knapp gescheitert. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, ob so eine 5%-Hürde oder überhaupt so eine Schwelle, ob das nicht das Wahlergebnis ein bisschen verzerrt und welcher Effekt da jetzt überwiegt. Weil ich, wenn ich eine Partei wählen möchte, die in den Prognosen bei so ungefähr 5% liegt, weiß ich nicht, ob ich dann sage, dann wähle ich die jetzt erst recht, damit sie auch über 5% kommen. Oder sage ich, ja, vielleicht schaffen sie das nicht, vielleicht kommen sie gar nicht in den Bundestag. Ja, dann gebe ich vielleicht meine Stimme lieber von vornherein einer anderen Partei.
Ja. Also ich würde vermuten, dass, wenn es wirklich die Frage ist, ob sie es knapp schaffen oder nicht, bei den meisten eher die erste Tendenz überwiegt. Dass sie sagen, naja, auf mich kommt es dann eben doch an. Was anderes ist natürlich bei einer Partei, die jetzt irgendwie in Umfragen bei 3% liegt oder so, wo man dann denkt, naja, gut, das dürfte ja ziemlich schwierig werden, da noch weiter Boden gut zu machen. Dann lasse ich es lieber.
Ja, vielleicht ist es auch einfach schwer, sich für eine zweite Wahl zu entscheiden. Es kann ja auch immer sein, dass man, vielleicht hat man eine recht klare erste Wahl, aber dahinter wird es dann irgendwie ein bisschen.
Wie wir schon gesagt haben, ein Problem ist natürlich auch da die Multidimensionalität der Politik. Es geht ja nicht nur um die Position im Hinblick auf eine bestimmte Art von Politik, sei es jetzt Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Verteidigungspolitik und so weiter. Es geht ja um ganz verschiedene Ressorts und da sind die Positionen der Parteien nicht unbedingt in jedem Themenfeld diametral verschieden. Es kann ja Gemeinsamkeiten geben, aber dafür in anderen Bereichen auch große Unterschiede. Und das alles geordnet zu kriegen als Wähler, das ist ja auch schon eine Herausforderung. Das kann es auch erschweren, dann eben neben einer Erstpräferenz auch eine Zweitpräferenz aufzubauen.
Ja, vor allem, wenn die Erfahrung sagt, dass Kompromisse nicht immer so aussehen, wie man sie erwarten würde, ne? Also wenn man eine große Koalition bekommt und die eine Partei fordert 16% Mehrwertsteuer und die andere 18% und der Kompromiss ist dann 19%. Ja, das hatten wir ja schon.
Ja.
Gut, wenn man die Erfahrung des Öfteren macht, dann weiß man natürlich auch irgendwann nicht mehr, womit man rechnen soll.
Ja. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ein weiterer Punkt, der gerade das deutsche System noch komplizierter macht, ist dann natürlich die Koalitionsdemokratie, die wir haben. Ne? Also man muss eben bei einer Partei auch berücksichtigen, mit was für anderen Parteien sie potenziell koalieren könnte. Ja. Und auch natürlich dann die Frage, ob das dann mit den anderen Parteien zusammenreichen würde. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, ob es sich lohnt, eine bestimmte Partei zu wählen, muss ich ja gleichzeitig auch im Hinterkopf haben, ob andere Parteien, die potenzielle Bündnispartner für diese Partei sind, selber auch wiederum auf genügend Stimmen kommen, damit das Lager insgesamt eine Regierung bilden kann.
Ja, und da ist die Lage ja sogar im Vorfeld der Wahl ziemlich klar gewesen. Ne? Also man musste bei der Linkspartei und bei der AfD damit rechnen, dass die keine Koalition finden werden.
Ja. Bei Linkspartei hatte man ja eine Zeit lang noch überlegt, ob vielleicht die SPD auf Rot-Rot-Grün schwenkt, aber man hatte ja in den Umfragen auch ein paar Monate vor der Wahl schon gesehen, dass das rein mehrheitstechnisch dann wohl nicht reichen wird. Ne? Ja. Klar, damit war dann auch die Machtoption für die Linkspartei weg.
Gut, das stimmt natürlich. Bei der AfD war wahrscheinlich ziemlich klar, dass keiner mit denen in eine Koalition gehen würde, aber ob sich jetzt Frau Merkel dulden lassen würde in einer Minderheitsregierung durch die AfD, ist ja immer noch eine Möglichkeit.
Da hat eigentlich vorher keiner dran gedacht, sage ich mal so. Also, dass es überhaupt eine Minderheitsregierung geben könnte, ist ja eigentlich etwas, was man überhaupt erst seit Ende der Wahl für möglich hält. Und auch eigentlich erst so richtig seit dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen.
Ja, genau, das meine ich. Ne? Also die Koalitions- oder das, wovon man ausgehen kann bezüglich der Koalition, die am Ende herauskommt, das ist ja hierzulande schon ziemlich eingeschränkt. Ne? Also neben Linkspartei und AfD hast du natürlich noch die Union, die sowieso schon eine Fraktionsgemeinschaft darstellt, also sowas wie
die erstmal mit sich selbst eine Koalition zustande kriegen muss.
oder das ist halt so eine permanente Koalition, die aber halt auch permanent immer wieder neu verhandelt werden muss. Ne?
Ja, also, genau.
Ja, wovon ich aber gerade abgekommen war, was ich zu den USA sagen wollte, also was ich da nämlich sehr oft gehört hatte von Leuten, die da gewählt haben oder eben nicht gewählt haben, aber es hätten tun können, war der Punkt, obwohl sie nur zwischen zwei Kandidaten einfach nur zu wählen haben, war zum Beispiel der, dass sie gar nicht gewählt haben oder zumindest nicht für Clinton oder Trump. Und das hatte dann immer so viel mit Prinzipien zu tun. Ne? Also die Argumentation war dann oft die, ja, ich finde Trump ja auch grauenhaft und wollte den nie als Präsidenten. Aber ich habe nicht Hillary Clinton gewählt, weil aus Prinzip, weil sie ist auch eine echt schlechte Kandidatin und ich hätte niemals für sie stimmen können. Und da wird's, also ich wäre bei sowas ziemlich schmerzfrei, ehrlich gesagt, wenn ich US-Amerikaner wäre und ich hätte so eine doch eigentlich ziemlich einfache Wahl, dann würde ich möglicherweise einfach das geringere Übel wählen. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt Hillary Clinton gewesen wäre, Ahnung, ne? Aber grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, das geringere Übel zu wählen, egal wie schlecht ich diesen Kandidaten finden würde. Aber wenn ich der Meinung bin, der andere Kandidat ist noch schlechter, dann mache ich das doch. Ja, und das haben scheinbar sehr viele nicht gemacht. Die haben dann stattdessen, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, der eine Kandidat hieß der Larry Johnson oder so.
Gary Johnson.
Gary Johnson.
Also der für die Libertären angetreten ist.
Genau.
Ich denke, auch da sieht man eben wieder, was
gemacht hat.
Aber auch da sieht man, denke ich, wieder, was für eine starke Rolle auch Emotionen dann eben bei Wahlentscheidungen spielen können. Dass man eben auch durch sehr starke negative emotionale Assoziationen, die man mit einem bestimmten Kandidaten hegt, und das war ja bei Hillary Clinton offenbar bei vielen der Fall, dass einen das dann wirklich dazu bringen kann, dass man eben im Zweifelsfall dann doch nicht das kleinere Übel wählt, sondern eventuell sogar das objektiv betrachtet größere Übel oder eben einfach gar nichts wählt. Weil man einfach einen Kandidaten gegenüber so emotional negativ eingestellt ist, dass man sich einfach nicht überwinden kann, da das Kreuzchen zu machen.
Ja, und vielleicht auf Donald Trump konnte man vielleicht auch einfach mehr Hoffnungen projizieren, dass er dann als Präsident nicht die Person ist, die er vorher als Person der Öffentlichkeit gewesen ist. Ne? Also ich meine, er war ja vorher schon jahrzehntelang durchaus bekannt, aber er war ja nie Politiker. Und Hillary Clinton war ja eigentlich ihr ganzes Leben lang Politikerin, sogar First Lady und zumindest den jungen Wählern. Also die jungen Wähler sind ja mit ihr aufgewachsen und da ist dann halt sowas hinterlässt dann viel verbrannte Erde oder viele Gründe in den Köpfen der Leute, warum man sie nicht wählen sollte.
Ja,
also kann ich klar, auch
ich denke
bestehen.
Auch in der Hinsicht kann man vielleicht sagen, dass Trump mehr Projektionsfläche für Hoffnungen einfach geboten hat. Ne?
Ja.
Natürlich nicht unbedingt für realistische Hoffnungen, aber dann doch für Hoffnungen.
Ja.
Und das mag für manche eben ausgereicht haben als Grund, ihn zu wählen.
Ja, es ist so ein kleines bisschen paradox, ne, weil er ist der republikanische Kandidat, also er ist der die konservativen, reaktionären Wähler ansprechen muss, ja, und andererseits ist er derjenige, der einfach mit mehr Risiko behaftet ist, ne, also bei Clinton wusstest du so ungefähr, woran du bist, und bei Trump eben gar nicht, und dann hast du einerseits hast du so sozialliberale, progressive Wählerschichten, die sollen eine Person wählen, die schon seit Jahrzehnten da ist und seit Jahrzehnten Politik macht. Und andererseits hast du konservative Wählerschichten, die sollen für jemanden stimmen, der aber so eine kleine Wundertüte ist, ne? Und ja, wie du sagtest, Projektionsfläche. Und wo die dann auch hoffen müssen, dass er ja vielleicht ein besserer Präsident ist als Kandidat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die schon erfüllt worden sind, aber gut.
Das soll Ansichtssache.
Ja. Das, ich habe noch von keinem gehört, der richtig, richtig glücklich ist. Also, sagen wir mal so. Aber es kann auch meine Filterblase sein, ich weiß es nicht.
Gut, ist halt die grundsätzliche Frage, ob er jetzt als Kandidat noch schlechter war, als er jetzt als Präsident ist. Ich weiß gar nicht, ja, ob man das überhaupt dann noch vergleichen kann.
Ja, irgendwann wird es müßig, ne? Aber ja. Ich meine jetzt der Tax Cut, die Steuersenkung, ich glaube, ist die schon endgültig durch? Ich glaube, so mehr oder weniger jetzt, ne? Also.
Naja, also eine Abstimmung hat er ja auf jeden Fall gewonnen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es schon durchs Repräsentantenhaus durch ist oder nur im Senat. Da bin ich jetzt aktuell nicht informiert.
Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich meine nur, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der jetzt durchaus glücklich ist. Also zumindest alleine auf Basis dieser Steuersenkung.
Also wenn ich Milliardär wäre, wäre ich jetzt auch glücklich, ja.
Ja, das kann man wohl so sehen. Ja, wunderbar. Dann sollen wir es erstmal dabei belassen.
Denke auch. Also da haben wir wieder den Bogen zur aktuellen Politik geschlagen und man sieht auch ein relativ alter Artikel, eine alte Arbeit hat dann doch eine gewisse Relevanz auch für die Dinge, die heute geschehen. Ja. Das wollten wir auch so ein bisschen mit dem Blog vermitteln. Insofern glaube ich, war das heute ein sehr passendes Oberthema.
Ich hatte irgendwie ein Glossar überflogen, ich glaube in der Wikipedia, das war irgendwie so ein Ökonomie-Glossar und da standen viele so ganz grundlegende Konzepte oder Begriffe drin, ne? Also Konsumentenrente hatten wir, glaube ich, in der Nullnummer schon mal angesprochen und so ein paar Dinge. Und da tauchte eben auch dieses Theorem drin auf. Da fiel mir das wieder ein. Das wollte ich seit Ewigkeiten nochmal nachgeschlagen haben. Das war jetzt ein guter Anlass.
Ja, das ist ja auch so eines der Theoreme, die hat jeder VWL-Student zumindest irgendwann mal im Studium gehört. Kann vielleicht irgendwas Entferntes damit verbinden, aber so ganz genau, was das beinhaltet, weiß eigentlich kaum noch jemand. Ne? Es sei denn, der beschäftigt sich jetzt wirklich explizit mit diesem Forschungsgebiet.
Ja. Ich meine, also es ist letztendlich natürlich auch sehr, sehr technisch. Ne? Also den Beweis habe ich mir auch nicht durchgelesen. Also
klar. Also das Theorem als solches ist in der Tat sehr technisch, setzt natürlich auch gewisse Anforderungen an das Vorwissen, was generell Nutzentheorie anbelangt. Aber sehr technisch heißt eben nicht zwangsläufig irrelevant für die Praxis, für reale Entscheidungen. Ich finde, wir haben ja auch da ganz gut den Bogen geschlagen, ne? Von den theoretischen Grundlagen zu den praktischen Implikationen.
Denke ich auch. Gut, dann schließen wir es hier mal ab, würde ich sagen.
Ja.
Gut, dann für den Rest des Jahres haben wir noch keinen Plan, ne? Also müssen wir mal gucken, was mit Folge 2 ist. Ich versuche erstmal das so bald wie möglich hier online zu stellen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie im Laufe des Dezembers nochmal dazu kommen.
Ja.
Und
sehr gern.
Wunderbar. Also dann danke fürs Zuhören.
Ja, besten Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.